Herzlich willkommen zum Food Podcast.
Ich habe nur Getränke hier.
Ehrengummi.
Auch schön, wenn man Ahnung vom Essen hätte, ne?
Ja, also ich weiß, dass es schmeckt und das reicht doch aus.
Wunderschönen guten Morgen, Walter, guten Abend oder einfach moin moin und herzlich willkommen zu Der alte Mann und das Meer. Wir sind nämlich heute nur ein Duett. Ich bin das alte Mann und das Meer ist der gute Florian.
Ja, moin. Muss ich jetzt so Wellengeräusche machen? Oder reicht das, wenn man mich anfasst, dass es dann anfängt zu wellen? Oder so?
Ich weiß nicht, das ist mir irgendwie vorhin eingefallen. Jetzt bin ich ja der Alte hier im Podcast, weil der wahrscheinlich inzwischen 25-jährige Olli, der kann heute leider nicht, der fühlt sich nicht so. Ich hätte allerdings gern gewusst, wie alt er dieses Mal gewesen wäre.
Gerade seinen 18. durchgefeiert und hat noch einen kleinen Rausch, deswegen funktioniert das nicht so.
Wir sprechen über ein Thema im Allgemeinen, über Videospiele. Das lässt sich, glaube ich, schlecht so ein bisschen in eine Überschrift fassen. Warum spielen wir? Was waren unsere ersten Berührungen mit Videospielen? Und Wie hattest du das gerne genannt? Herzensspiele? Ich würde das wahrscheinlich so umreißen als so, ja, Herzensspiele wüsste ich jetzt spontan nicht, aber sowas, was irgendwie sich, es gab ja so Videos oft, wo das heißt so, Spiele, die mich geprägt haben, das finde ich auch immer so ein bisschen hochtrabend, aber einfach welche, die hängen geblieben sind, die wahrscheinlich irgendwie so eine Richtung vorausgelegt haben, wie immer man das nennen möchte. Also bei mir zumindest erkennt man früh schon, dass ich ältere Spiele gespielt habe, denen ich so vom Prinzip her, wo ich dem Genre auf jeden Fall treu geblieben bin. Das kann man auf jeden Fall sagen.
Ich muss sagen, Spiele, die einen geprägt haben, da würde ich da auf jeden Fall andere Spiele nennen als Spiele, die mir am Herzen liegen. So irgendwie sind das bei mir persönlich zumindest nochmal zwei Paar Schuhe. Vorweg interessiert aber jeden natürlich, wie geht's dir denn überhaupt so, mein lieber Pro-Noob 2K?
Ja, momentan geht es mir eigentlich, also eigentlich geht es mir fast immer ganz gut, bis auf eine Ausnahme. Das hat man ja, wann war das? Im Dezember, im November gemerkt. Im Moment kann ich mich nicht beklagen, weil der Winter ist ja anscheinend erstmal weg. Die Sonne ist wieder draußen. Auch wenn ich, wie viele ja auch sagen, nicht unbedingt rausgehe, macht das trotzdem sehr viel aus. Allein schon auf der Arbeit so tagsüber rauszugucken und Licht zu haben. Und ich habe mal wieder mehr als 5, 6, 7, 8 Stunden in einem Spiel investiert, was auch schon mal ungewöhnlich ist für mich, ist, also ich muss dazu sagen, in ein richtiges Spiel, nicht in das King of Avalon. Und das Einzige, was ich irgendwie habe, dass ich feststelle, das ist sehr wichtige Information für euch da draußen, es wird Zeit, dass ich neue Einlagen kriege, weil ich ständig Rückenprobleme habe oder sich die wieder ankündigen. Also wird es Zeit, dass ich dann doch leider mal einen Arzt suche, was in dieser Situation wegen sowas natürlich irgendwie scheiße ist. Aber naja, komme ich früher oder später nicht drum rum. Wie geht's dir?
Ja, ich bin langsam aufgetaut, sagen wir es mal so wieder, nachdem uns ja doch noch der Winter erwischt hat. Ich habe ja gehofft, dass wir hier im Norden Ruhe haben, während andere, so Bernie und Co., ihre gefühlt meterhohen Schneebilder gepostet haben und nicht zur Arbeit konnten und ähnliches, war bei uns ja noch tote Hose. Maximum mal morgens Eis kratzen. Und das ist dann ja dann schlagartig bei uns zumindest umgeschwungen. Aber jetzt, ja, wie du schon sagst, die Sonne ist wieder draußen, man fühlt sich wieder ein bisschen besser. Die Haut bekommt endlich mal wieder ein bisschen mehr Sonne. Ich wollte sagen, Vitamin, was ist das, B12 oder so, ne?
Gut möglich.
Man weiß es nicht genau. Schreibt es irgendwo hin in die Kommentare, wenn ihr auf YouTube das Ganze hört, wie das Ding nochmal heißt, das Vitamin für die Sonne. Und von daher geht es mir eigentlich ähnlich wie dir, so langsam, ja, bekommt man wieder Lust. Aber auch ich gehe nicht viel mehr nach draußen als sonst.
Ja, aber ich finde auch, dass die Tage länger werden. Also es wird schon leicht hell, wenn ich hinfahre. Und es ist noch hell, wenn ich nach Hause fahre. Das ist auch irgendwie, also dunkel hin, dunkel zurück, finde ich immer grausam.
Ich bin im Keller, hier ist nicht oft hell. Tja. Ja, das ist so. Es ist ein bisschen schade, dass Olli heute nicht hier ist. Wir denken ganz doll an ihn. Ja. Und vermissen den 16-Jährigen.
Aber der würde jetzt fragen, was habt ihr denn gespielt? Komm, Haus raus, deine Peinlichkeit oder auch nicht.
Ja, Das ist jetzt ein Schock für alle, die so ein bisschen gewohnheitsmäßig erstmal eine halbe Stunde sich zurücklehnen, was ich denn alles so gespielt habe. Ich bin weiterhin an Ghost of Tsushima dran. Da bin ich, ja, ich gehe mal davon aus, ein bis zwei Hauptmissionen vor dem Ende. Zumindest storytechnisch fühlt es sich so an, als wenn jetzt so der Abschluss bevorsteht. Und gleichzeitig bin ich dabei, die Platin-Trophäe zu holen, weil
Okay.
das Spiel, ja, es ist wirklich zu Recht bei ganz vielen in den oberen Rängen des Spiels des Jahres, des letzten Jahres gewesen. Macht der Satz so Sinn?
Glaubst du, es kriegt ein PS5-Upgrade oder hat es das schon gekriegt?
Ich meine, die haben irgendwas angekündigt, dass es angepasst wird. Oder ist es schon angepasst? Ich weiß es nicht. Dadurch, dass ich keine PS5 habe und das Spiel dann auch auf der PS5 nicht spielen werde, weil ich es ja jetzt schon durchgespielt habe, dann ist das so ein bisschen bei mir aus dem Fokus. Das Einzige, wo ich einen Fokus drauf habe, ist zu versuchen, eine PS5 zu bekommen. Denn im Mai irgendwann, ich habe das Datum jetzt vergessen, ich glaube 8. Mai oder so, kommt Resident Evil 8 ja nun raus. Und bis dahin muss ich mir irgendwie eine PS5 organisieren. Es nützt ja alles nichts.
Mai hast du gesagt?
Ja, im Mai, genau.
Ja, gut, dann hoffen wir noch weiter.
Und am 14. Mai kommt das neue Subnautica raus, Subnautica Below Zero. Das ist schon vorbestellt. Also es ist offiziell mein erstes PS5-Spiel, was ich vorbestellt habe. Und ja, da bin ich auch sehr gespannt. Da kam Stand gestern, also heute ist der 27.02. Und gestern kam das finale Update raus im Early Access bei Steam für Subnautica Below Zero. Und seitdem habe ich auch da ja gut 4 Stunden schon drin verbracht und suchte das schon wieder ganz gut. Lässt sich tatsächlich sehr, sehr, wie soll ich es ausdrücken, komfortabel steuern mit Maus und Tastatur tatsächlich, obwohl es mir mehr Spaß macht an der Konsole. Also wenn ich das vergleiche mit, wann war das? Vorletztes Jahr, glaube ich, ne? Subnautica. Da, ja, da freue ich mich jetzt schon auf die PS5-Version. Darüber hinaus, neben Ghost of Tsushima, habe ich ein MMORPG angefangen, nämlich Final Fantasy XIV habe ich angefangen tatsächlich. Hatte ich schon ganz, ganz lange vorgehabt und irgendwie den Schritt nie gewagt, aber dann aus einer Laune heraus habe ich gedacht, gucke ich mir das mal an und jetzt 40 Stunden später hänge ich dann da und erwische mich dann, wie ich passend zum Podcast-Thema letztes Mal dann ab und zu am Grinden bin. Wobei sie es da ganz elegant machen. Du kannst da so Aufträge machen, die das ein bisschen beschleunigen, das Ganze. Das macht es dann angenehmer.
Bist du schon auf Maximalstufe?
Nein, ich habe mich ja, kann man da verskillt das nennen? Weil du hast ja, hatte ich ja im Vorgespräch schon erzählt, eine Charakterklasse oder einen Charakter, den du erstellst und kannst dann jede Kämpferklasse quasi gleichzeitig machen, wenn du willst. Also du kannst ein Faustkämpfer werden, kannst ein Gladiator werden, kannst aber auch, keine Ahnung, Schurke werden und so weiter. Das kann man alles machen. Du kannst natürlich nur eine Jobklasse zur Zeit machen. Und so kannst du dann theoretisch mit einem Charakter alle Jobklassen maximieren, wenn man denn irgendwann mal möchte. Und ich habe mich am Anfang für einen Tank entschieden. Das war nicht so meins. Hab dann einen DD gewählt, einen Faustkämpfer. Und ja, da habe ich gedacht, das ist jetzt die Klasse, wo ich bleiben möchte. Habe dann festgestellt, verdammt, in den weiteren Klassen existiert ja auch noch ein Ninja. Und da möchte ich eigentlich gerne hin, weil ich normalerweise in solchen Spielen immer gucke, dass ich Assassine werde. Und Ninja ist ja das für mich so in meinen Augen, was dem am nächsten kommt, sage ich mal. Und ja, somit habe ich jetzt heute angefangen, nochmal einen dritten Job anzufangen, wieder von vorne. Ja, und bin da jetzt auch schon wieder auf Level 11.
Ich wollte denn übrigens nicht, du, weil du es ja schon erzählt hast im Vorgespräch, nicht in der Wunde rumstochern, sondern weil du schon, weil wir beide ja auch schon so mit in Anführungszeichen über Grinding gesprochen haben und ich halt finde, solange man das Maximallevel noch nicht hat und einfach halt Quests erledigt, um zu wachsen und der Story zu folgen, ist es für mich noch kein Grind persönlich. Deswegen hatte ich gefragt, ob du schon Maximallevel bist, weil dann ist es für mich noch kein Grind. Das
Für
ist
mich
so.
fühlte sich das tatsächlich oder fühlt sich das sehr nach Zeitverschwendung an, weil ich bin jetzt 40 Stunden später, wenn ich mal zusammenrechne, hätte ich jetzt schon Level 40 haben können. Und stattdessen bin ich jetzt schon wieder Level 11, weil ich ja, mich eigentlich kann man sagen, nicht gut genug informiert habe, ne? So kann man es ja eigentlich auch nennen. Ja, ist halt so. Aber es ist halt, ja, wenn du wieder von vorne anfängst, dann musst du wieder diese Billo-Quests machen, renn dahin, hol mir das, töte die zwei Monster. Das nervt natürlich und macht eigentlich auch nicht so viel Spaß. Aber insgesamt ist das ein sehr schönes Spiel. Ich habe mir sagen lassen von einem guten Freund von mir, mit dem ich dann ab und zu mal zusammen da zocke, der allerdings auf Level 66 ist, von, ich glaube, 70 ist aktuell, 70 oder 80 ist aktuell Maximum. Und ja, der sagte auch, also man muss durch das Hauptspiel sich durchkämpfen im wahrsten Sinne von der Hauptstory. Das ist eher so, ja, ein bisschen träge, ist halt 2010, ne? Aber die Add-ons, die dann gekommen sind, da hauen die storytechnisch richtig rein. Das soll wohl richtig Spaß machen. Und ja, dann wollte ich dementsprechend viel Gas geben, damit ich da dann in die Add-on-Region komme und dann irgendwann auch mit ihm dann quasi weiterspielen kann. Ja, mal gucken.
So,
Was hast du
ja.
denn gespielt?
Ja, ich habe, wie hattest du bösartig an dem einen Tag gesagt, 7 Stunden in einem 10-Stunden-Spiel verbracht? Nein, ich habe keine Ahnung. Da mal vorweg die Frage: Sieht man auf der PlayStation 4, wie lange man ein Spiel gespielt hat? Ein bestimmtes?
Nicht immer. Du hast halt, ja, auch schon wie bei anderen Spielen früher, die manchmal die Chance, entweder über, wenn du abspeicherst, dass es da steht,
Ja.
oder irgendwo in den Optionen oder so. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Was spielst du denn
Also
aktuell?
wie Spider-Man Miles Morales habe ich jetzt,
Ach ja,
genau. Also
stimmt.
ich habe, also wie gesagt, ich weiß, ich habe mindestens das eine Mal schon irgendwie 2,5 bis 3, also ich glaube so 6 Stunden oder so, wo du denn halt gesagt hast, das würde nur 10 Stunden gehen, aber ich grase halt tatsächlich alles ab. Das, also ich habe schon, es gibt da ja irgendwelche versteckten Erinnerungen, sag ich mal, an seine Freundin und ihn, die habe ich schon alle eingesammelt. Es gibt irgendwelche so komische Geräusche, muss man abklappern von seinem Onkel, damit man da dann irgendwie auch einen Anruf freischaltet und ein Lied zusammenstellt. Das habe ich schon alles. Die Basen habe ich schon alles. Ich habe jetzt quasi, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt überhaupt noch Nebenmissionen habe. Kann sein, dass ich glaube ich noch, ich glaube eine Nebenmission steht noch aus, weil mir noch ein Anzug fehlt und halt wahrscheinlich noch, wenn es hochkommt, ein oder zwei Hauptmissionen. Ja, und das ist halt mehr von dem, was vorher schon, was mit Spider-Man rauskam. Das mir ja schon Spaß gemacht hat, das habe ich ja storytechnisch durchgespielt. Da habe ich, glaube ich, nicht ganz so viel abgegrast, weil ich der Meinung bin, dass das sogar noch mehr hatte als jetzt Miles Morales. Zum Beispiel muss man da keine, weil mit dem Vorgänger gab es noch irgendwie, konnte hier noch ein Foto machen und da noch ein Foto machen. Das gibt es da, glaube ich, gibt es bei Morales nicht mehr. Es ist also alles ein bisschen kleiner geworden. Spielt, glaube ich, auch nur noch in Brooklyn, nicht in ganz New York, so wie ich das verstanden habe. Ich war da ja noch nicht, kenne mich da nicht so aus, aber. Auf jeden Fall mehr vom Gleichen. Ich vermisse immer noch einen Venom-Anzug. Den gab es schon beim Vorgänger nicht, also den dunklen. Aber ich werde und ich spiele auf dem zweitleichtesten Schwierigkeitsgrad, weil ich bei dem Vorgänger schon gemerkt habe, dass es doch recht fordernd ist. Und werde dann wahrscheinlich, weil man New Game Plus anfangen muss, um noch einen Anzug freizuschalten, werde ich das wohl auch mal nochmal anfangen müssen.
Ja, das reizt einen ja dann so, wenn die jetzt nicht so extrem lang sind, die Spiele, dass man nochmal anfängt. Siehe bei mir Resident Evil 3 beim letzten Mal, dass ich einfach stumpf nochmal von vorne angefangen habe. Weil sich das dann eben halt je nachdem, wie die Entwickler sich das gedacht haben, auch lohnt, ne? Und dann auch mehr Spaß machen. So, und vielleicht ist das ja ein richtig cooler Anzug, den man noch kriegt. Wie sieht das aus? Platin?
Ich habe mal gewagt zu gucken, weil da ständig hier mal was aufploppt, da mal was aufploppt, und ich gewagt zu gucken, wie viele des Trophäen da wohl gibt. Und irgendwie war ich bei, weiß nicht, 32%. Da habe ich gedacht, ich glaube nicht. Zumal ich ja vorher, da müsste ich ja im Netz nachgucken wahrscheinlich, was ich machen muss. Und ich befürchte, dass da Sachen bei sein werden, die wie diese, da gibt es auch so Herausforderungen. Also es ist ja so, dass er Miles Morales da zu Anfang noch mit Spider-Man an sich, mit Peter Parker quasi zusammenarbeitet. Peter Parker dann unter einem Vorwand irgendwie ins Ausland muss, deswegen ist er halt nicht da. Und der hinterlässt einem aber so Holo-Missionen, was halt so Training ist. Schleichen kann man da ja auch, Kampf und was ich was, die ganzen Fertigkeiten. Und ich könnte wetten, dass man das dann alles auf Gold abschließen muss. Und ich weiß nicht, ob ich da die Nerven zu hätte. Also ich rate das jetzt, aber gehe stark von aus.
Okay. Ja, also bei mir war das prozentmäßig ähnlich. Bei Ghost of Tsushima, da tat sich auch ewig nichts und ich hatte irgendwie nur so 20%. Und dann jetzt Richtung Ende, da ging das gefühlt im Minutentakt, also dass da alles Mögliche aufploppte. Deswegen hatte ich gefragt.
Ja gut, kann da vielleicht bei mir auch noch passieren, weil man manchmal wahrscheinlich auch was kriegt hier so und so viele Tricks in der Luft und so viele Kilometer zurückgelegt. Wenn sowas natürlich damit reinspielt, das ergibt sich ja dann im Laufe des Spiels. Aber das weiß ich halt noch nicht.
Vielleicht ist ja doch machbar. So. Manchmal packt einen das ja dann doch so. Ich hatte erst auch so zwischendurch gedacht bei Ghost of Tsushima, so, weiß ich auch nicht, ob ich da Bock drauf habe, weil du musst da viele Sachen, ja, so Fleißarbeit machen, die mich so ein bisschen nerven. Aber ich habe festgestellt, ähnlich wie beim Grinden, kann man eigentlich auch schon fast als Grinden sehen. Kann ich da nebenbei dann irgendwas anmachen, Podcast hören oder so, dann passt das schon. Und ja, das ist halt auch so ein Spiel, wo man sich gerne verliert. Ne? Aber die Spider-Man-Spiele stehen ja auch beide noch bei mir auf meiner To-Do-Liste. Ich habe ja das erste tatsächlich noch gar nicht gespielt. Schande über mein
Okay.
Haupt. Da würde sich denn lohnen, irgendwann diese Deluxe-Version zu spielen, wo du noch das erste Spiel für die PS5 mit dazu kriegst. In, weiß ich gar nicht, was die da verändert haben. Haben die da auch.
Ich glaube, die haben auch Grafik und Ladezeit natürlich automatisch, aber auch irgendwie ein bisschen aufgehübscht, soweit ich weiß.
Okay.
Und wahrscheinlich ist es dann so eine Game of the Year. Ich habe ja noch normal gespielt und irgendwie ein, zwei Story-DLCs dazu gekauft. Aber ich glaube, auf der PS5 kriegt man dann die überarbeitete Game of the Year.
Ja, werde ich ja mal sehen. Aber ich glaube, das gibt es nur quasi digital, ne?
Das bis jetzt ja, was ich gehört habe, dann liegt nur dem Miles Morales bei, quasi. Also beiliegen nicht, sondern wahrscheinlich herunterladbar. Oder vielleicht auch eine Disc bei, das kann ich gar nicht so genau sagen.
Vielleicht ist es ja so, dass bis ich mal irgendwann so weit bin, das zu spielen, vielleicht gibt es dann so ein Paket, wo dann vielleicht noch eventuelle DLCs für das Miles Morales, wie heißt das?
Morales, glaube ich.
Ich weiß überhaupt nicht, wie man das ausspricht. Dass dann da das auch nochmal mit bei wäre, das wäre natürlich ganz cool, wenn man so ein komplettes Paket hat. Jo.
Schauen wir mal. Also nach aktuellem Stand wird mein erstes PlayStation 5 Spiel, wenn es irgendwann ein wird, immer noch Demon's Souls. Mal gucken, was sich bis dahin noch so ergibt.
Bin mal gespannt, ob das auch dann so dauerhaft verfügbar sein wird, ne? Weil auf der PS4 war das ja schon öfter so, dass man, dass Hersteller gesagt haben, so wir bringen jetzt einen Schwung auf den Markt und danach ist es ausverkauft. Ne? Und auch große Hersteller wie EA haben das ja zum Beispiel gemacht. Siehe A Way Out oder Burnout Paradise, wobei sich Burnout Paradise dann im Vergleich nicht so krass verkauft hat wie A Way Out. Nichtsdestotrotz ist es ja sehr stark limitiert. Und dann bleibt dann abzuwarten. Aber bei der PS5 hat man ja jetzt zumindest schon mal die Chance, eine reine digitale Konsole zu kaufen, ne?
Ja. Ja, das, nee, aber das möchte ich, glaube ich, immer noch nicht. So weit bin ich dann noch nicht. Bei Konsole nicht.
Nee, ich auch nicht. Auf dem PC witzigerweise schon. Aber ich glaube, da auch dem geschuldet, dass ich so eh keine Wahl habe.
Ja, ob ich nun eine CD kaufe, wenn denn überhaupt noch mal eine drin ist, manchmal ist ja nur noch ein Code, muss ich es dann mit Steam Origin und sonst irgendwas verbinden, dann ist die CD auch hinfällig. Deswegen.
Tja. Wobei ich mich trotzdem noch ärgere, dass ich für PC mir nicht einfach im Laden die PC-Version gekauft habe, sondern ich habe es ja stumpf bei Steam einfach gekauft. Und
Was jetzt?
Cyberpunk.
Ach so.
Und weiß ich auch nicht, irgendwas hätte ich schon ganz gerne hier so im Regal. Aber dann vielleicht irgendwann auf der PS5 sollte es eine Disc-Version der PS5-Version irgendwann geben, dann die nochmal. So, aber da haben wir auch schon ganz lange drüber geredet. Ja, mein alter Freund, wie sieht es denn aus bei dir? Was sind denn so deine ersten Erinnerungen und deine ersten Berührungen mit Videospielen?
Witzigerweise, im Vorgespräch habe ich schon gesagt, das wäre das und das. Jetzt muss ich gerade überlegen, ob vor dem, was ich eigentlich immer nenne, nicht sogar diese Telespiele waren. Weißt du, diese, wo du, weiß ich nicht, Steuerkreuz, zwei Knöpfe und dann so komische schwarz-weiße Figürchen, das sah so ein bisschen aus wie Gameboy, aber in ultra limitiert. Ich weiß gar nicht, also die hießen früher einfach nur Telespiele. Ich glaube, das wäre sogar noch vor der ersten Konsole, die ich nennen würde, meinen Kontakt damit. Und dann glaube ich sogar sowas wie Double Dragon. Also da hat man quasi nur, die Figuren hatten, ja, Animation will ich es nicht nennen. Ich weiß nicht, wie man es bezeichnen sollte. Also ältere Menschen, und sollte Hooligan das hören, der wird sich mit Telespiel sicherlich was anfangen können, die gibt es heute kaum noch. Da steckt man einfach zwei Batterien ein, hat auch nur ein einziges Spiel drauf. Und das war auch eher so, ja, arg limitiert. Das war, glaube ich, sogar noch, das war meine wirklich erste Berührung, vermutlich.
Und was war so dein erstes Spiel, was du selber besessen hast? Richtig, also was wirklich dir gehörte?
Oh Gott. Ja, gut, da ich damals zu der Zeit. PC, warte mal, was ist denn? Ich würde sagen, Tetris, weil das erste so wirklich. Ich meine, ich war ja immer so ein PC-Kind, aber ich glaube, der kam auch theoretisch vor dem Game Boy. Aber da hat man die Spiele ja nicht so besessen, sondern man hat ja die Sicherheitskopien von Freunden aufbewahrt. Dementsprechend so richtig in der Hand und dass es irgendjemand für mich gekauft hat, müsste eigentlich der Game Boy mit Tetris gewesen sein. Weil davor habe ich halt immer nur bei anderen Menschen gespielt. Bei meinen Eltern musste man länger betteln, bis man was bekommen hat.
da kenne ich was von. Tja. Ja, bei mir ist das tatsächlich so gewesen, bei den, ich würfel das mal so ein bisschen zusammen, weil das gerade so passt. Mein erstes eigenes Videospiel war tatsächlich auch, waren zwei Spiele gleichzeitig, denn ich habe zum, oh, muss ich lügen, 5. Geburtstag, 6. Geburtstag, irgendwie so, hat mein Opa, nee, Quatsch, nicht Geburtstag, das war zu Weihnachten, hat mein Opa, kam der zu Besuch, der hat weiter weg gewohnt und hat dann meinem Bruder und mir gleichzeitig einen Gameboy geschenkt mit Tetris. Mein Bruder hat dazu noch zusätzlich Super Mario Land bekommen und ich habe Kirby's Dream Land bekommen, sodass meine beiden ersten Videospiele, die ich selber besessen habe, tatsächlich Tetris und Kirby's Dream Land für den Gameboy jeweils waren. Und dann auch noch durch meinen Opa, so, der sowieso nie so richtig wie soll man es sagen, Verständnis dafür hätte gehabt hat, was so toll an Videospielen ist. Also der hat sich da nicht so richtig für interessiert und konnte es auch nicht so einordnen. Und für ihn war das so ein bisschen auch Zeitverschwendung. Aber ja, in dem Alter hat er es halt noch als Spielzeug gesehen. Als ich dann älter wurde, war das ein bisschen anders. Da hat er tatsächlich mal ab und zu gesagt, Mensch, das ist doch reine Zeitverschwendung und so weiter. Man kennt das ja in unserem Alter. Da haben ja auch Eltern und Co. denn gerne mal solche Sachen losgelassen.
Ja, da muss ich zu sagen, bei mir wurde das zwar limitiert und beobachtet, aber durch meinen Vater war das nicht als Zeitverschwendung abgetan, weil ich auf das meiste hatte ich Zugriff und mit dem meisten hatte ich Kontakt durch meinen Opa tatsächlich und meinen Vater und meinen Onkel. Weil der Onkel C64, mein Vater PC und ja, ich glaube, mein Opa war auch so PC da, so Blockout, das Tetris 3D und solche alten Scherze. Also bei mir wurde es nur limitiert, dass ich nicht zu viel spiele, aber es galt nicht als Zeitverschwendung.
Ja, das war dann eher das falsche Wort. Also diese Limitierung meinte ich, ne? Gerade bei mir jetzt so, meine Mutter fünfmal am Tag, Mensch, mach das Ding jetzt endlich aus, geh mal raus. Ne? Solche Geschichten. Aber mein Opa hat tatsächlich von Zeitverschwendung gesprochen. Ja, oh Mensch, ey, das ist so ein Thema, wo ich im Vorfeld gedacht habe, eigentlich. Man kann es sehr schnell abhaken und besprechen für einen Podcast, man kann das aber auch sehr, sehr weit ausholend besprechen. Meine ersten Begegnungen mit Videospielen, da kann ich tatsächlich nicht so wie du kannst ja zumindest einigermaßen greifen, was so das erste Videospiel war, was du gesehen hast. Bei mir ist es nicht so einfach. Mein Bruder ist 9 Jahre älter als ich, also quasi auch aus der Steinzeit. Und
Danke.
seine Jugend, seine Kindheit verbrachte er mit dem Commodore C64 Heimcomputer. Und der war, als ich geboren worden bin, 1988, für ihn immer noch Alltag. Und mit Konsolen hatte er so nichts am Hut. Ich weiß gar nicht, ob es den Amiga schon gab. Da bin ich von der Zeit her immer nicht so up to date, wann was war.
Das weiß ich jetzt auch nicht.
Ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls den Amiga hat er nie besessen, und hatte dann halt seinen C64 und hat da ewig lange mitgespielt. Und irgendwann war ich halt in meinem Alter, wo ich zumindest einigermaßen irgendwie gerade sitzen konnte und irgendwas halten konnte. Und das sind so meine ersten Erinnerungen, die in meinem Kopf sind, dass ich vor dem C64 sitze und wahrscheinlich habe ich gar nichts gespielt, sondern er hat mir nur einen Controller 2 in der Hand gedrückt. Ich bin mir unsicher. Der klassische älterer Bruder-Trick. den er später tatsächlich auch sehr oft benutzt hat, wo ich dann ein bisschen mehr geschnallt habe und habe aber trotzdem gedacht, ich spiele mit. Ja, aber da, so, das sind die ersten Bilder in meinem Kopf sind vom C64. Da sind Dinge wie International Karate, Gianna Sisters und Hexenküche. Das sind so die drei Spiele, die in meinem Kopf, in meiner Erinnerung am ältesten sind. Und He-Man, dieses super He-Man-Spiel, was eigentlich nicht viel Spaß macht, aber dadurch, dass die Titelmelodie unendlich lange läuft, ist das irgendwie doch ganz cool. Ja, das sind so meine ersten Erinnerungen an Videospiele tatsächlich.
Ich möchte aber gerade einhaken, weil sind ja nicht alle Menschen so alt wie du oder ich, vielleicht, die vielleicht diesen zweiten Controller-Trick gar nicht verstehen. Also gerade so beim C64 waren ja viele Spiele, also es gab sicherlich auch viele Spiele, die man zu zweit spielen konnte, aber man konnte halt einfach im zweiten Port noch seinen Joystick einstecken. Aber vermutlich, wenn du da reingekommen bist, hat dein Bruder schon gespielt und vermutlich ein Spiel für eine Person, hat aber einfach dem kleinen Bruder den Controller in die Hand gedrückt, der hat wild rumgewurscht und dachte, er spielt mit. Das ist, ich weiß nicht, ob alle da draußen den zweiten Controller-Trick auch verstehen. Gerade wenn ich überlege, so, ich stelle mir auch zu Super Nintendo Titan vor, da gab es viele Spiele, da hättest du nur Start drücken brauchen, wäre es wirklich drin gewesen. Deswegen, es
Ja.
basiert alles darauf, dass der kleine Mensch daneben nicht weiß, dass er gar nichts tut.
Aber ich weiß, ich kann mich noch erinnern, bei einem Kumpel von mir, da waren wir in der 5. Klasse oder 6. Klasse, PS1 Hochzeit. Der hatte auch einen kleineren Bruder, der auch schon ganz gut was geschnallt hat, so vom Alter her, aber auch noch nicht zu viel. Da war das auch so. Wir haben irgendwas gezockt und dann haben wir ihn einfach einen Controller in der Hand gedrückt und dann dachte er, er spielt mit. So, und da haben wir tatsächlich gerade PS1 zu zweit gespielt und haben ihn einfach einen Controller mit Kabel in die Hand gedrückt. Und das Kabel hing dann da Richtung Konsole und dann war das für den in Ordnung. Also das, da kann ich mir auch Konstellationen bis hin zur PS2-Ära vorstellen. Also sprich, bis da, wo es immer Kabel gab. Beziehungsweise kannst du ja jetzt auch immer noch machen, ne? Nee, scheiße, geht ja gar nicht. Wenn du bei der PS3 würde es noch gehen. Aber bei der PS4 hast du ja das Problem, wenn der dann dein kleiner Bruder oder so den Home-Button drückt, dann kommt ja dieses Einlog-Menü als Gastkonto oder so. Das nervt dann natürlich. Aber PS3, da war das noch nicht so. Da konntest du den Controller nur aktivieren und musstest dich dann, glaube ich, irgendwie manuell einloggen als Zweiter. Ich weiß es nicht mehr. Ist ein bisschen zu lange her und ich bin auch schon ein bisschen betagter. Nicht mehr so zarte 14 wie Olli.
Ja, der wird immer jünger, ohne dass er dabei ist.
Bald sind wir im Minusbereich.
Ja, C64, witzigerweise erinnere ich mich halt auch, wie gesagt, nicht meine erste Berührung, weil das erwähne ich jetzt noch tatsächlich nochmal kurz hier, obwohl viele, zumindest die Videos von mir gucken, das schon wissen. Obwohl die Konsole zu dem Zeitpunkt wesentlich älter schon war und ich hätte auch schon andere Erfahrungen als erstes in der Frühzeit machen können, habe ich tatsächlich noch Kontakt gehabt mit einer Pong-Konsole, wo jeder einen, ja, in Anführungsstrichen Controller in der Hand hatte, nur mit dem Rädchen, das man hoch und runter drehen konnte und damit bewegte man die Balken auf dem Bildschirm. Die weißen Balken auf dem schwarzen Hintergrund und hat Tennis oder Pong gespielt. So, aber Erinnerung habe ich halt auch an den besagten Onkel mit dem C64, weil war halt auch so ein Mensch, der hat da, ich weiß nicht, ob man das mit Platinen gemacht hat oder ob man da das tatsächlich programmieren konnte, der hatte so ein C64, wo ich den später auch dran spielen durfte, wenn er nicht dabei war, wo du tatsächlich so mit F1 quasi diese ganzen ikonischen Befehle, Load hier, Sternchen, 0,8, 0,1 und sowas, hatte er schon einprogrammiert auf dem, auf Tast F1, auf F3 dann Run und F2 Load und sowas. Das war voll witzig, das war dann etwas ungewohnt, wenn man dann nachher an dem eigenen saß und das da alles wieder per Hand machen musste. Obwohl ich ja sagen muss, dass ich diese Befehle zum Laden von Spielen bis heute eingebrannt haben. Also das setzt mich davor, ich kriege das immer noch geladen.
Ja, weil das musste man so oft eingeben. Ich habe auch hier der Alex, der Retro-Luzer, der würde es mir wahrscheinlich bis ins letzte Detail erklären können. Aber ich habe bis heute noch nicht verstanden, warum du da Load 0,8,1 eingeben musst.
Das war die Schnittstelle, weil es gab ja auch Datasette.
Ja.
Da musstest du, glaube ich, 0,8. Soweit ich mich entsinne, dann hat er, oder wenn man nur Load eingegeben hat, dann hat er immer auf die Schnittstelle zugegriffen, wo die Datasette drin saß. Dann kommt nämlich dieses Press Play on Tape. Und 0,8,1 ist eigentlich immer diese serielle Schnittstelle, wo ja dann halt Floppy-Laufwerk dran sein müsste.
Ah, okay. Ja, siehst du, da brauche ich ihn ja noch nicht mal fragen. Ja, Datasette hatte mein Bruder auch, aber das war dann tatsächlich da zu dem Zeitpunkt schon abgehakt. Das heißt, er hat dann nur die, was war das, 5 1/4 Zoll?
5,5? Ich kriege das immer durcheinander.
Die großen 5, Disketten. Ja. Er genau. hatte dann nur noch die großen Disketten und sein Floppy-Laufwerk. Und ein, zwei Cartridges tatsächlich. Aber das war eher Mangelware, weil ja die meisten Leute sich eben halt auf dem Schulhof da ausgetauscht haben und die Spiele alle kopiert haben. Von daher hatte man da einfach nicht so wirklich originale Spiele. Aber er hatte tatsächlich auch ein, zwei Diskettenspiele, originale, und ja, auch ein paar Cartridges. Ich glaube, weiß nicht. Da habe ich speziell immer nur eins in Erinnerung. Da weiß ich immer nicht, wie es heißt. Habe ich mir vor, das war letztes Jahr, habe ich mir da mal ein Video auf YouTube nochmal reingezogen, weil ich wissen wollte, wie es heißt, und ich habe es schon wieder vergessen.
Ich habe letztes tatsächlich, ich hatte auf dem VC20, das war ja noch der Vorgänger davon, da hatte ich damals wirklich sogar ein Modul. Und da habe ich jetzt auch vor gefühlt einem Monat rausgefunden, wie das Spiel heißt. Und habe mir das dann auf mein C64 Maxi gezogen.
Okay.
Aber das ist auch so, ich muss auch sagen, das ist, da ist dieser Haken der Nostalgie. Da denkt man so, oh, das war so schön, und dann kauft man sich das. Und dann habe ich da mich mal einen Tag rangesetzt, ein bisschen rumgetüdelt, und dann irgendwie, der C64 Maxi hat auch das Problem, so mal kurz off-topic, dass er, wenn man Spiele im zweiten Port spielen muss, das kriegt er irgendwie nicht hin. Und das sind halt irgendwie immer Spiele, die sind halt nicht so, wie man es heute gewohnt ist, für lange Zeit geeignet. Ne? Da kriegst du irgendwann Krämpfe in den Händen vom Joystick, oder das Spiel gibt das einfach nicht so her, weil man nur eigentlich nur Highscores gejagt hat.
Ja, das ist ein Problem. Ne? Ich habe ja nur das C64 Mini hier. Tatsächlich, was ich da einfach cool finde, dass man da ohne Probleme, anders als auf den anderen Mini-Konsolen, andere Spiele draufpacken kannst, ne? Oder zumindest abspielen kannst. So, das finde ich ganz nett. Aber
ich habe ja, das Ding sogar, das hat ja, deswegen fand ich das so cool. Ich habe es durch Zufall entdeckt, dass das Ding halt aussieht wie ein VC20. Also der hat eine andere Farbgebung, und der war ja auch oben die Belabelung war natürlich ein bisschen anders. Und der spielt halt beides, C64 und VC20. Und das, weiß nicht, 80 Euro oder was der kostet, habe ich gesagt, komm. Ist ja gang und gäbe bei mir, dass ich mit vielen Dingen nicht ewig spiele, aber das musste, obwohl ich noch ein Original C64 habe, musste ich mir das Ding da auch mal. Das ist nämlich einfacher, da einfach Spiele runterzuladen, die auch heute ja noch gemacht werden für den C64, als dass ich die irgendwie auf eine Diskette gebracht kriege. Und diese Kartenleser für C64 kosten fast genauso viel wie das C64 Mini oder Maxi.
Oha. Ja, bei der Original, ich will mal Konsole sagen, bei dem originalen Heimcomputer, ja, das ist einfach zu umständlich, auf den heutzutage anzuschließen. Ich denke mal, da wird es auch 1000 Adapter und sowas geben, aber ja, es geht halt nichts über irgendeinen HDMI-Anschluss, deswegen bin ich da mal ein bisschen entspannter. Ich glaube, ich habe...
Was googelst du denn gerade? Das Spiel suchst du, ne?
Ich suche die ganze Zeit das Spiel. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ja, ich habe es gefunden. Lazarien heißt das.
Okay,
das ist auch überhaupt nichts. Das ist auch ein Spiel, was ich in frühester Kindheit... Nee, das ist das nicht, oder?
Achso, während du noch suchst...
Nein, das ist das gar nicht. Entschuldigung, scheiße.
Das Spiel, was ich wiedergefunden habe, heißt übrigens Seamus. Da hat mich dann der gute Tronimble, wollte ich gerade sagen, ein Tomania gesagt, da gibt's sogar auch, gab es auch eine C64-Variante von. Da war das dann noch ein bisschen bunter.
Okay.
Und es ist eigentlich, heute würde man sagen, Top-Down-Shoot-Map. Nur, dass man das Männchen nicht von oben, sondern von der Seite sieht.
Das war ja sowieso immer sehr interessant. Ne? Es gab ja die Spiele da, ähnlich wie heute auch, wo es das auf mehreren Konsolen gab, gab es ja damals auch auf ganz vielen verschiedenen Systemen immer das gleiche Spiel. Und dann je nachdem, was man hatte, sah es dann dementsprechend besser oder schlechter aus. Da war man tatsächlich dann mit den Heimcomputern ein bisschen im Vorteil.
Pitstop 2 hatte ich, glaube ich, übrigens auch als Modul irgendwann. Und ich glaube, das ist jedem Begriff. Also würde ich fast behaupten, der mal C64 gespielt hat.
Ey, das macht einen wahnsinnig, ne? Wenn du ein Spiel suchst und man weiß einfach nicht mehr, wie es heißt. Verdammt. Naja. Ist ja auch egal. Ich gucke nebenbei vielleicht ein bisschen weiter. Aber es springt mir hier auch nichts ins Auge sozusagen. Also du warst auf so ein Pferd oder ein Einhorn oder so, konntest fliegen und hattest so einen Speer. Und musstest dann gegen so einen Drachen kämpfen.
Ja. Ich habe viele Spiele aus der Zeit nicht so richtig mitbekommen, deswegen bin ich da keine Hilfe.
Ach, das habe ich sehr viel gespielt, weil das halt, ja, mich hat das immer fasziniert, dass er da so eine Cartridges hatte und das war halt so was Besonderes, ne? Weil von den Floppy-Disketten hatte er haufenweise welche und ja, und da hatte er halt nur ein paar von diesen Cartridges und das war irgendwie interessanter dadurch als alle anderen Spiele, witzigerweise, egal wie gut oder schlecht sie waren. Aber
Und einfacher.
das war so ein typisches Highscore-Game, weißt du, du hast ein Level, danach wechselt sich nur die Farbe und dann spielst du es weiter. So und ach, ich krieg's nicht mehr hin, ey. Ich bin echt gleich schon bei A wieder zurück. Ich bin jetzt bis Z durchgegangen an den Cartridges, die es gab, aber hier hört sich für mich nichts
Bekannt an.
irgendwie bekannt an.
Das nennt man schlecht recherchiert, liebe Zuhörer.
Ich wollte ja gar nicht darüber sprechen, irgendwie kommt man ja immer darauf und dann, ja, unfassbar. Ich habe keine Ahnung, wie es heißt, also ich bin jetzt hier durch, keine Ahnung. War jedenfalls auch ganz cool zur damaligen Zeit, heutzutage natürlich sehr limitiert und
Ich würde sagen,
eher, ja, nicht so
in
geil.
der Erinnerung ist alles HD.
So, vielleicht kommt er davon irgendwann nochmal ein HD-Update. Ein Remake. Wir brauchen dafür ein Remake.
Ja.
Ich gebe mal ein hier bei Google. Komm, Google macht jetzt alles hier. C64 Flying Horse Dragon. Gebe ich jetzt mal ein. Unfassbar.
Und du hast es gefunden?
Dragon's Den heißt das Spiel. Ja, stimmt, genau. Man muss das. Ah, jetzt kriege ich es wieder. Jetzt kommt alles wieder zurück. Dragon's Den, genau. Das ist ein freaky Spiel. Nee, das hatte doch andere Levels, stimmt. Level 1 ist, du musst da diese komischen Vögel befreien. Danach bist du durch so einen Gang gegangen. Dann hast du Spinnen ausgewichen. Und dann, danach kam das mit dem Ei, genau. Da musst du den Drachen da aus dem Ei irgendwie befreien oder was das genau ist. Ja, genau, mit solchen Viechern aus dem Ei befreien. Und was dann? Hat man dann gegen den Drachen gekämpft? Ich weiß
Nur bei der Ehrenrunde ein Audio-Walkthrough durch uralte Spiele.
es nicht. Ja, sorry. Ey, das ist ja unfassbar. Dragon's Den.
Das ist ja, glaube ich, auch so. Ich wette, dass viele Spiele aus der heutigen Perspektive schlecht waren. Nicht unbedingt nur, weil wir Besseres gewohnt sind, sondern weil sie schlecht waren. Aber man konnte früher spielen und das, was da war, wurde gespielt und das ist in Erinnerung. Ich glaube, viele Spiele darf man sich heute nicht mehr angucken, weil man sich die positive Erinnerung daran wahrscheinlich zerstören würde.
Den Effekt hatte ich original gestern. Ich habe einen Podcast gehört von Gregor von den Rocket Beans. Der hat ja den Plauschangriff. Große Podcast-Empfehlung übrigens. Das ist ein schöner Podcast so für alle Interessierten. Und da hat der gute Simon von den Rocket Beans erzählt, dass die haben da gerade nebenbei einen Speedrun laufen lassen von dem Michael Jordan Super Nintendo-Spiel Chaos in the Windy City. Und das hatte ich damals. Ich war 1997, das kann ich sehr genau sogar betiteln, riesengroßer NBA und Chicago Bulls Fan und Michael Jordan Fan und ja, war dann halt mit meinen 9 Jahren beziehungsweise dann 10 Jahren, 98, dann da voll drin in der Materie mit Basketballkarten sammeln und all so ein Kram und habe mir dann irgendwann mal das Michael Jordan Super Nintendo Spiel geholt zum Geburtstag oder so. Da hatte ich mir dann Mediamarkt-Gutscheine gewünscht. Ich glaube, da war das. Und dann konnte ich es mir da holen. Und das Spiel habe ich eigentlich extrem gut in Erinnerung. Und dann macht er das dann nieder und sagt, boah, das sieht ja richtig scheiße aus. Und dann fügte Gregor noch hinzu, ja, früher, als man noch diese Gurken durchspielen musste, nur um da einen Bericht zu schreiben. Und habe gedacht, toll, ey. Für mich in meiner Erinnerung ist das ein echt cooles Spiel mit einem coolen Soundtrack und cool vieler Abwechslung. So, du bist die ganze Zeit mit dem Basketball durch die Gegend gelaufen und dann konntest du auch so Dunking-Moves machen an Körben und so. Das ist echt ganz cool. Naja, für mich ist das ein sehr gutes Spiel. Ja. Ach, das wäre eine sehr geile Überleitung eigentlich schon, ne? Also im Sinne von Herzensspiele. Punkt 1 und 2 haben wir ja schon doch relativ schnell mit Umwegen abgefrühstückt. Wie sieht das denn bei dir aus? Gibt es so Spiele, wo du sagst, das sind Spiele, die liegen mir aus unterschiedlichsten Gründen extrem am Herzen?
Ja, ich habe im Vorgespräch gesagt, ich tue mich irgendwie so mit ich weiß nicht, dieser Formulierung so ein bisschen schwer. Ich weiß nicht, wie man das jetzt auslegen würde als am Herzen, aber sag mal, was man ja weiß, auch wenn ich keinen der alten ersten fünf Teile durchgespielt habe, Tomb Raider, was ja witzigerweise oder geilerweise bis heute, naja, bis vor 2 Jahren auch noch existierte. Ob jetzt noch mal was kommen wird, weiß man ja nicht. Deswegen, ich bin kurz davor, sobald ich weiß, wie ich das irgendwie aufgehübscht kriege. Witzigerweise mit Tomb Raider 2 möchte ich nochmal spielen, weil ich unfassbar gute Erinnerungen an die Venedig-Levels habe. Aber ich möchte das halt irgendwie mit Emulator oder so ein bisschen hübscher machen. Und also ich nenne jetzt eher so am Herzen und im Gedächtnis, die ich heute auch nochmal spielen würde. Und aus irgendeinem Grund Doom 2. Und das zu einer Zeit gespielt, wo ich das nicht spielen durfte. Und zu Doom 2 oder 1, ich weiß es nicht. Möchte ich jetzt einfach mal die Anekdote, die ich noch nie irgendwo erzählt habe, reinbringen, weil das sich auch nie aus dem Gedächtnis rausging. Also es muss irgendwie keine Ahnung, wann lief Jurassic Park? 93, 94, 95 oder so. Jedenfalls so danach hatte mein Onkel, hatte das Doom halt auf dem Spiel. Der hat auch sämtliche Levels gehabt und Master-Level-CDs und so ein Kram. Und da durften mein Cousin und ich Doom spielen. Und im Hintergrund lief in dem alten CD-ROM-Laufwerk das Soundtrack oder irgendwie so eine CD halt zu dem Film von Jurassic Park. Und da war unter anderem auch eine Tonspur bei, wo man, wenn man nichts anderes nebenbei laufen hatte, hörte man halt dieses Geräusch, wie der T-Rex so durch das Geäst läuft und das langsam knistert und knirscht und man hört, dass er näher kommt. Das konntest du natürlich nicht hören, wenn du zeitgleich durch Doom-Levels rennst und irgendwelche Viecher abschlachtest. Und dann waren wir da flüssig am Spielen, voll drin, so eingetaucht und auf einmal brüllt der T-Rex uns da entgegen. Da haben wir beinahe die Tastatur weggeschmissen. Das ist so eine Geschichte, die ist mir bis heute im Kopf geblieben.
Die du
Und
einfach,
das auch das
ja.
und das Spiel an sich auch irgendwie. Also das ist auch in was ich in der eins der wenigen, das ich heute noch mal für eine halbe Stunde, Stunde anmachen würde in der Urform, wie es war.
Also es ist tatsächlich, hast du das noch nicht mal im Doom-Podcast von uns beiden erzählt, das ist ja unfassbar.
Nee, stimmt.
Ja, manchmal fallen einem solche Dinge immer spontan nochmal mit ein. Das ist auf jeden Fall eine witzige Geschichte. Was heißt dann bei dir das Ur-Doom? Also wirklich 4 zu 3 noch oder?
Ja, 1 und 2. Gut, ich weiß nicht, ob wenn man die heute spielt.
Heute sind die
Ich habe.
16 zu 9 und
Ja, gut,
halt
aber die haben sie
höher
ja sonst nicht.
aufgelöst und so, ne? Also das, was Maximum
Ja.
machbar ist. Das, was du auf PS4, Switch und so kriegen kannst, ne?
Nee, die Version habe ich tatsächlich noch nicht. Nee, noch so bevor diese Version so auf Switch und Co. kam, gab es auf Steam ja schon welche. Und ich weiß gar nicht, ob die sogar noch in DOS emuliert werden oder nicht. Aber die Varianten so. Also die sind natürlich nicht mehr 4 zu 3, da würde ich mich dann erinnern. Aber das ist so, ja. Das Ur-Ur-Doom, das weiß ich nicht, ob das, ich glaube, das würde gar nicht mehr laufen. Also man muss schon eine überarbeitete Fassung spielen, weil ich glaube, das war so die Art Spiel, die, je schneller dein Rechner war, desto schneller lief das Spiel. Das heißt, das wäre heute gar nicht mehr spielbar. Also nicht so in dem Sinne das Ur-Doom, aber nicht mit Mods oder extrem grafisch überarbeitet, sondern höchstens nur höher aufgelöst. Also die, ja. Eins und dann meistens zwei, weil Shotgun. Ah.
Das war ja immer mein Problem damals. Mein erster Computer war ein 486er. Und wenn du dann alte Spiele gespielt hast, wie du schon sagst, dann liefen die doppelt so schnell auf einmal, weil dein PC zu schnell war. Das war schon immer ätzend. Und dann wusstest du immer gleich, oh Kacke. So, das ist etwas, kann man heute sich gar nicht mehr so richtig vorstellen. Ja, wir hatten ja diese, oder du hattest ja so ein bisschen gesagt im Vorgespräch, du kommst ein bisschen durcheinander mit Herzensspiele, wie man das so für sich eingrenzt. Wo ich gesagt, da hattest du speziell gesagt, oder Spiele, die einen geprägt haben. Da hatte ich ja gesagt, das kann ich sehr gut eingrenzen oder ausgrenzen, wie nennt man das? Auseinanderhalten. Mit meinem ersten Beispiel, nämlich ein Herzensspiel von mir ist Half-Life 1 tatsächlich. Das ist
Okay.
ein Spiel, was mir bis heute extrem am Herzen liegt. Das war nicht nur ein sehr, sehr schönes Spiel, was ja sehr, sehr gut geworden ist. Es ist nicht nur ein Spiel, was ein wunderschönes Remake bekommen hat, was letztes Jahr erschienen ist, sondern ja, das ist eben zeitloser Klassiker meiner Meinung nach und hat natürlich vieles revolutioniert, aber war so einer der wichtigsten Berührungspunkte in Sachen First-Person-Shooter in meiner Videospiellaufbahn. Und wenn ich dann zum Beispiel ein Spiel nennen würde, was mich extrem geprägt hätte, dann hätte ich Counter-Strike gesagt. Aber Counter-Strike ist tatsächlich, hat mich sehr geprägt in meinem Videospielleben, aber ist kein Herzensspiel von mir. Also da würde ich jetzt heute nicht sagen, das liegt mir besonders am Herzen, auch wenn es ein Spiel ist, was ich gerne gespielt oder sehr exzessiv viel gespielt habe, wie alle damals und ja, sehr mochte. Aber Half-Life ist eben so mein erster Punkt damals, habe ich bei meinem Großcousin das erste Mal gesehen, den habe ich immer ein einziges Mal im Jahr gesehen. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wenn man in derselben Stadt wohnt. Und zwar ist das so gewesen, dass meine Uroma, also von meinem Vater die Oma, ist korrekt, ne? Ja.
Ja.
Genau, von meinem Vater die Oma, die hatte Heiligabend immer Geburtstag. Und die hat bei meinem Großcousin, also bei meinem Großonkel vielmehr, oben im Haus gewohnt. Da hat sie so eine extra Wohnung mit einem separaten Eingang tatsächlich. Also ist heute tatsächlich immer noch so. Und sie hat da gewohnt. Und dann war es so, wir mussten dann immer, als ich klein war, Heiligabend erstmal nochmal zur Uroma und gratulieren und Kaffeekuchen und so weiter. Und dann gab es später immer erst Bescherung und Geschenke. Ist natürlich als kleiner Junge dann sehr, sehr schwierig und ja, man wird da sehr auf die Geduldsprobe gestellt. Und das höchste aller Güter war immer, wenn der Sohn von meinem Großonkel, also mein Großcousin, da war und zu Hause war und ich dann quasi zu ihm gehen konnte und wir dann gezockt haben, weil der ist 3 Jahre älter, 4 Jahre älter, ich weiß es nicht, irgendwie so um den Dreh rum. Und der hatte damals immer ein Amiga. Da habe ich, das ist so meine Amiga-Berührung, die ich da mal hatte. Da hat er dann immer mir Spiele gezeigt, die ich zum Beispiel von C64 kannte, die aber viel geiler aussahen auf dem Amiga, also nochmal viel, viel hübscher aussahen. Ja, und da war es eben halt auch so, der hatte dann relativ schnell dann auch noch größere PCs und so weiter und hat dann da auch sein Hobby verlagert gehabt. Und der hat mir dann das erste Mal Half-Life 1 gezeigt und das hat mich so geflasht, damals schon. Noch, das war ja noch im Software. Du kannst ja, konntest früher immer einstellen, ob du OpenGL spielen möchtest mit Direct 3D oder Software-Modus, wo das richtig pixelig aussah. Und der musste es noch so spielen tatsächlich. Das konntest du echt nicht angucken, aber das war halt so. Und ja, das war so, da kann ich mich ziemlich genau noch dran erinnern. Da war er gerade an der Stelle, wo diese drei, hast du das durchgespielt?
Nein.
Okay, es gibt so eine Stelle, da kommen so aus so einer Grube drei so Arme mit so, ja, so mit so scharfen Enden raus, die pieksen dann immer so, die hauen dann immer so mit ihren Messern, ich kann es nicht beschreiben. Das sind so drei Viecher, drei lange Arme, die dich kaputt hauen können. Das war genau diese Stelle und die ist eine der echt ikonischen Stellen aus diesem Spiel. Und genau da war er gerade und das war so meine erste Berührung. Und da habe ich immer gedacht, boah, das muss ich spielen. Und ja, dann war es irgendwann 1-2 Jahre später endlich mal so weit, dass es bei mir dann auch mal ankam. Wahrscheinlich fühlte sich das länger an, als es tatsächlich war. Könnte auch nur ein halbes Jahr gewesen sein, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls hatte ich dann einen PC, der einigermaßen gut war mit Windows 98 und das lief alles richtig gut. Ja, und da ging das dann los. Und Half-Life ist halt bis heute, hat man ja gehört, als ich Half-Life Alyx gespielt hat oder diejenigen, die mein Spiele des Jahres 2020 Video gesehen haben, wie lange ich da über Half-Life philosophiere, da merkt man schon, das ist einfach ein Herzensthema. Und ach, ich weiß auch nicht, das ist einfach ein geiles Franchise. Und ja, Herzensthema, mag ich.
Na gut, dann könnte ich, wenn man das, wenn du jetzt so erzählst, wenn ich dich so erzählen höre und dass man das so auffasst, dann könnte ich das, was ich vorhin schon genannt habe, quasi aufteilen. Doom geprägt, weil, auch wenn es nicht mehr so viel ist, aber das hat mich in Richtung Ego-Shooter gebracht, die ich wirklich sehr lange gespielt habe. Und jetzt ja noch immer gerne mal, wenn das für mich was taugt. Und Tomb Raider würde ich eher dann noch so als Herzensspiel ansehen, weil ich da auch immer noch hoffe, dass da noch was kommt. Und ich habe zum Beispiel, ich hoffe, ich erzähle ja nicht zu viel, es gibt einen Menschen auf Facebook, der Spiele für die PlayStation 1 zum teilweise auch zum Leben erweckt oder in physischer Version macht, in Eigenregie bastelt, die es nie als physisch gab. Ne, es gibt vielleicht manche draußen, die kennen Resident Evil 1.5 oder Thrill Kill gab es ja nie wirklich. Da habe ich zum Beispiel auch eine physische Version. Und der macht doch irgendein Tomb Raider Unfinished Business, kannte ich bis vor kurzem nicht mal. Und den werde ich jetzt langsam und vorsichtig versuchen, dahin zu bringen, dass der eine nie erschienene Kollektion von 1 bis 5 macht von Tomb Raider. Die würde ich ihm sofort abkaufen. Also, das ist ja dann weniger. Es hat mich zwar geprägt, so, weil Third Person und Action und Erkunden und so, das spiele ich heute noch am liebsten. Aber es ist halt, dann würde ich das in die Sparte Herzensspiel packen, weil ich möchte einfach, dass es mit der weitergeht. Ich meine, 20 Jahre kann nicht das Ende der Fahnenstange sein. Ich hoffe, dass Square Enix da noch irgendwas macht.
Ah, ich denke schon, dass da noch was kommt. Da, gerade weil die Reboot vom Reboot-Trilogie, die war ja nun sehr erfolgreich. Ne? Von daher glaube ich schon, dass da was kommt. Also es würde mich wundern, wenn nichts kommt.
Und sei es, um erstmal Interesse zu testen, vielleicht die drei Reboots als HD-Variante für PS5. Das wäre ja auch eine Variante.
Der erste Teil ist ja schon die HD-Variante auf der PS4 gewesen.
Ja, aber es kommt, ich sag mal so, auf der PlayStation 5 kannst du es ja quasi, vermutlich, also ich habe es ja noch nicht in Live Action gesehen, aber kannst du das so aussehen lassen, wie es zum Erscheinen auf dem PC aussehen konnte.
Das stimmt,
Weißt du, und
ja.
so, wenn du, und mit RTX vielleicht noch jetzt so reinbasteln, aber ich weiß nicht, ob sie sich die Mühe machen, wie sehr die gebrandmarkt sind nach Avengers und so. Ich hoffe nur einfach, also ist das tatsächlich, das ist ja eigentlich tatsächlich wie eher so Herzensding, dass die gute Dame, die ist ja erst 20 geworden, dass sie noch älter wird.
Tja, ach, das denke ich schon. Ne? Gerade auch, weil ja der zweite Film von der Trilogie sag ich schon, von dem Reboot-Film. Weil der jetzt auch doch wieder im Gespräch ist, gehe ich mal schon davon aus, dass das Thema noch nicht gegessen ist, sagen wir es mal so. Na? Mal gucken. Also ich würde mich natürlich auch freuen. Für mich ist das wird da tatsächlich Tomb Raider würde ich fast auch schon in Richtung, ja doch, eigentlich ist das ein Herzensspiel. Tomb Raider 3 war mein, da kann ich auch eine geile Geschichte jetzt erzählen, weil das so die Dummheit eines Kindes wieder zeigt. Ich musste damals immer mir entweder Sachen wünschen zum Geburtstag, zu Weihnachten oder ich hatte Pech gehabt oder sparen, aber mit damals 5 Mark pro Woche kamst du nicht so richtig weit, beziehungsweise du hattest ja trotzdem Kosten. Man wollte ja trotzdem mit seinen Jungs noch nach dem Fußballspielen Süßigkeiten kaufen und so vom Kiosk und ja, da ging das halt dabei drauf. Also sparen war dann auch nicht so bei mir drin, sodass ich dann Pech hatte. Und da gab es dann die einzige Chance, als ich dann nicht mehr ganz so extrem klein war. Ja, wie alt müsste ich da gewesen sein? 11, 12, so um den Dreh rum. Eigentlich aus heutiger Sicht unvorstellbar, dass sie das alles mitgemacht haben, aber das waren auch noch so ein bisschen andere Zeiten. Da bin ich dann mit meinem Super Nintendo und meinen ganzen Spielen im Gepäck zu unserem Spieleladen, der sich ganz schlicht Game Shop nennt, gegangen. Existiert heute tatsächlich noch. Und habe alle meine Spiele in Zahlung gegeben und mir dafür dort eine PlayStation 1 mit Tomb Raider 3 gekauft. Dieses System habe ich übrigens bis zur PlayStation 2 noch so weitergegeben. Also da, ich habe mir über diese Wege öfter mal dann Konsolen leisten können, weil es anders halt nicht ging. Und ja, mein erstes Spiel war eben halt Tomb Raider 3. Und ja, da war es so. Kann man ja eigentlich auch nachvollziehen. Da war es relativ neu. Ich weiß nicht, wann es rausgekommen ist. Also da habe ich ungefähr meine PlayStation gekriegt. Und
2000, 2001 würde ich jetzt raten, weil ich glaube, das erste kam 99 und dann, ich glaube, die kam im Jahrestakt. Also ich würde auf 2001, 2002 jetzt tippen.
Tomb Raider 3.
Oder war das erste 98? 98 noch, irgendwie so um den Dreh.
Tomb Raider, ja, 2001 habe ich irgendwie gedacht, das kann nicht so hinkommen, weil da kam ja schon fast die PlayStation 2. Tomb Raider 3 kam am 21. November 1998 auf den Markt.
Ach ja, der erste kam
Genau,
96, stimmt.
96, ja. Und das muss auch 21. November, da muss es 99 gewesen sein, Anfang 99, als ich mir die PlayStation gekauft habe. Ja, das kann gut hinkommen. Ich habe ja im April Geburtstag, am 1. April. Und dann habe ich mir wahrscheinlich im Frühjahr dann die PlayStation geholt. angeschlossen, gespielt, war begeistert. Ich kannte bis dahin nur die Nintendo 64-Grafik, weil ich hatte noch einen Nintendo 64 zu der Zeit. Deswegen Super Nintendo war da einfach so out, leider. Und ich hatte einfach dieses X-Men-Spiel für Super Nintendo mit Verpackung und alles. War of the Gems. Wenn du mal guckst, was es heute kostet, das ist unvorstellbar. Ich würde es nicht abgeben, weil das ist auch so ein Spiel, was ich immer gerne mochte. Kein Herzensspiel, aber das mochte ich immer gerne. Das hatte immer so irgendwas Besonderes für mich. So war aber sauschwer. Egal. Ich Tomb Raider 3 reingehauen, gespielt bis zum geht nicht mehr. Mega cool, ey, voll weit gekommen. Hab dann ausgemacht, nächsten Tag. Ich mach die Konsole wieder an, will weiterspielen, kann meinen Spielstand nicht laden. Ich denke, was ist das denn? Hä? Voll komisch. Naja, wieder von vorne angefangen. Das habe ich dann, ich glaube, 2 Tage oder so durchgezogen, bis ich dann endlich von jemand anderem gesagt bekommen habe, vom Kumpel oder von wem auch immer das war, dass man dazu noch eine Memory Card braucht, um abzuspeichern. Und für jemanden, der nur Super Nintendo und N64 hatte, ja, da war das eigentlich, wenn man abspeichern konnte, entweder hattest du Passwörter oder es war eine Batterie eingebaut, das, was natürlich bei einer CD schwierig ist. Und ja, es war halt die Naivität meines damaligen 11-jährigen Ichs. Unfassbar eigentlich. Und ja, so musste ich immer wieder Tomb Raider 3 anfangen, über ein paar Monate. Also ich gehe mal davon aus, mindestens 2-3 Monate, bis ich Geburtstag hatte oder vom Geburtstag endlich mir dann die Memory Card kaufen konnte. Weil das war ja auch so das Ding. Du konntest ja nicht direkt an deinem Geburtstag losgehen und dir Sachen kaufen, sondern musstest warten, bis mal jemand Zeit und Lust hat, mit dir da irgendwo zum Laden zu fahren und so weiter. Das war schon eine interessante Nummer. Aber ja, Tomb Raider, man merkt das ja auch so, hinter mir steht ja auch meine original unterschriebene Tomb Raider Suite, wo die Macher der Komponist von der Originaltrilogie das Ganze nochmal von einem großen Orchester hat einspielen lassen und auf 2 CDs veröffentlicht hat. Das habe ich bei Kickstarter mit supported. Ja, und das ist einfach krass, wenn du so gerade das Tomb Raider Theme speziell, wenn du das nochmal hörst, dann in so einer Orchesterversion, das ist schon ganz geil. Ne? Wobei es halt mehr so ein so ein Dankeschön, Support ist, ne, für all die Jahre gute Spielmusik und so weiter. Ne? Also ist jetzt tatsächlich nichts, was ich mir immer ins Auto schmeiße und anhöre, aber ganz nett für die Sammlung. Ja, Nathan McGree heißt der, gute.
Okay.
Ja, wie sieht's bei dir aus? Hast du noch ein anderes Spiel, was dir in den Sinn kommt, bevor ich wieder eine halbe Stunde quatsche?
Bei mir ist es meistens, wenn sich das so eingebrannt hat, dann hat es mit irgendwelchen Geschichten drumherum zu tun. Und ich musste währenddessen jetzt gerade dran denken, wo demnächst auch wieder was halb Neues kommt, nämlich Oddworld. Weil wir haben früher, was witzig klingt, mit mehreren Leuten zusammen Apes Odyssey gespielt, zum Beispiel, was du ja nicht zusammenspielen kannst, aber da hat man sich halt abgewechselt oder es saßen mehrere im Raum mit und haben sich das angehört. Da habe ich auch auf Kickstarter, ich glaube, ich habe das einzige bisher, was ich hier auf Kickstarter, nee, das ist eins von 2 Dingen, die ich auf Kickstarter bisher gebackt habe. Da gab es ist das ein Artbook? Ist es nicht mal so eine Geschichte über Oddworld, wo du dann die Spiele digital auf GOG dazu bekommen hast und ich glaube eine Soundtrack-CD und sowas. Also da steckt auch ein bisschen Liebe in dem Spiel. Ich bin auch immer noch, auch wenn es inzwischen schon New and Tasty gibt, ein Mensch, der sagen würde, man kann auch immer noch, wenn man nicht völlig verwöhnt ist, das Original auf der PlayStation 1 spielen, weil das nicht zwingend die Grafik das Spiel ausmacht, sondern irgendwie der Witz und die Levels und sowas.
Ja, es gibt ja auch so ganz gute PC-Portierungen, also die damals auch schon rausgekommen sind. Die sind natürlich ein bisschen höher aufgelöst als die PlayStation 1. Aber ja, das hat halt so einen schönen Stil, ne? Einen optisch schönen Stil, der gut gealtert ist, sag ich mal. Ne? Also das Problem haben ja hauptsächlich diese 3D-Spiele wie eben Tomb Raider, die heutzutage eher schwierig aussehen. Aber ja, gerade solche Spiele wie Oddworld oder auch die ganzen Render-Hintergrundspiele wie Resident Evil 2 und so weiter, die zwar auch nicht so hübsch aussehen heutzutage, aber die nicht so schlimm gealtert sind wie jetzt ein Tomb Raider oder so, ne? Also optisch meine ich jetzt schlimm gealtert. Ja, ich mag die Serie auch ganz gerne. Ich habe da zur PlayStation 1-Zeit hier und da Berührung gehabt, habe beide Spiele gespielt, aber nie durchgespielt, weil sie einfach auch extrem schwer waren und ich gleichzeitig auch noch zu jung war, alles zu verstehen. Man mochte halt den Charakter Abe, ne? Gerade durch Music Instructor, durch das Musikvideo damals, Get Freaky. Das war so die Zeit, ja, das war halt sehr catchy und mochte ich auch gerne, aber das ist tatsächlich etwas, das würde ich bei mir nur als mag ich abhaken, nicht im Sinne von Herzensspiele, weil ich da halt dann einfach zu jung war, ne? Aber Soulstorm freue ich mich tatsächlich auch, sieht sehr schön aus und kommt sogar im PS Plus zu Release, habe ich gelesen.
Okay.
Wir hatten ja
Krass.
eine unfassbar unspektakuläre State of Play gehabt vor ein paar Tagen, die ich tatsächlich verpasst habe, aus Versehen habe ich nicht geguckt. Und ja, das war so die Erkenntnis, dass es zu Release tatsächlich dann im PS Plus ist, auf der PS5.
Wie sieht aus deiner Kategorie da Herzensspiele sonst noch so, da ist. Ist halt nichts, wo ich so, ja, mein Herz dran verloren habe. Das ist immer eher so tief im Gedächtnis, ein bisschen auch im Herzen, weil da irgendwelche Geschichten mit verbunden sind. Aber es gibt halt auch ich persönlich, nicht Mann, ich will nicht Mann sagen, das spricht immer für viele, ich stumpfe natürlich ein bisschen ab. Man hat jetzt auch so viel und da geht alte Dinge verloren, meine alte Serien schlafen ein, neue kommen und neue Serien werden auch nicht mehr so spannend, so Assassin's Creed-mäßig reizt mich das Neueste zum Beispiel auch nicht mehr, obwohl ich das jetzt zeitlang gerne mitgespielt habe und ich weiß nicht, also ich packe immer wieder gerne, habe ich ja mal ein Video zu gemacht, die Arbeitssimulation mit Donald Duck aus. Das ist auch, es ist auch jedes Mal, wenn ich dann einfach, ich denke, also eigentlich. Was ist denn daran spielen? Aber das hat einfach Charme, weil ich meine, das ist witzig. Für die Leute, die es tatsächlich noch gar nicht kennen, es gab auf dem C64 ein Spiel, das nennt sich Donald Ducks Playground. Und da geht es darum, dass der arme Onkel arbeiten gehen muss, Minijobs annehmen, um einen Spielplatz für seine Neffen zu bauen. Ich habe tatsächlich nie herausgefunden, was passiert, wenn man da alles ausgerüstet hat, weil ich hatte, glaube ich, tatsächlich mal früher bestimmt alle Felder ausgefüllt. Dann kann man da die Schaukel oder die Rutsche und das alles noch verschieben, aber. Ich glaube, das Spiel hat kein Ende. Irgendwann sitzt du da auf deinem Geld und dann ist gut.
Also du hattest irgendwann dir mal, ich glaube auf Modul sogar, das Spiel gekauft und das habe ich bei dir bei neu in der Sammlung gesehen. Ich meine, korrigier mich, ich glaube als Modul, ne?
Als Datasette.
Als
Weil
Datasette,
du
genau.
die Disk-Version ist unbezahlbar. Das ist so ein bisschen Giannis ist das mäßig.
Nee, ich dachte ja Cartridge tatsächlich. Gut, okay, Datasette. Und da hatte ich es gesehen und seitdem war mir das immer so im Kopf. Und als das C64 Mini kam, ist das tatsächlich eines der Spiele, die ich mir extra wegen dir angeguckt habe. Aber ich kam überhaupt nicht klar, deswegen habe ich es nach 2, 3 Minuten wieder ausgemacht.
Das ist auch so total. Also erstmal mag ich Donald Duck sowieso, ist mein liebster Disney-Charakter. Das ist halt, ne, ein bisschen tollpatschig, trottelig und trotzdem irgendwie lieb und nett. Und das Spiel ist halt aus meiner Kindheit. Und ich habe mir gedacht, und die Datasette ganz tatsächlich, die wird da nie rausgeholt. Weil das habe ich auf irgendeiner Diskette, das habe ich jetzt auf dem C64 Maxi. Ich habe mir das nur geholt, weil es nicht schweineteuer war, ist wie eine Diskettenbox, die du ja für die C64 generell kaum noch kriegst. Und damit ich das nochmal. Ja, also damit ist es eigentlich quasi auch ein Herzensspiel. Wenn ich mir etwas nochmal extra als physisches Medium hole, um es im Regal stehen zu haben, auch gemacht mit Quake 1 und mit Duke Nukem würde ich es noch machen, Duke Nukem 3D, aber das sind so Sachen, die sind heute teuer in Boxen. Dune 1 suche ich bis heute noch. Aber will da nicht so viel Geld für ausgeben. Das kennen wahrscheinlich die wenigsten, weil die meisten Dune 2 kennen. Weil Dune 1 war noch basierend auf dem Film ein Adventure. Nicht mal ein Action-Adventure, sondern ein
Wollte ich
Adventure.
gerade fragen, ich kenne nämlich, ich kenne das Echtzeitstrategiespiel, was ich sehr gut fand, aber damals nicht selber gespielt habe. Das habe ich bei meinem Onkel oder so gesehen. Aber hauptsächlich habe ich in Erinnerung dieses Adventure, wo du immer mit so einer Motte oder was das war, hin und her reisen konntest. Ey, das war mega geil,
Oh, Feueralarm. Das hört man, glaube ich, nicht auf der Tonspur, hoffentlich.
weiß ich nicht, ich höre es auf jeden Fall.
Ja, das habe ich früher halt auch gerne gespielt. Und da gibt's, das gibt's. Nee, mit Sprachausgabe weiß ich gar nicht. Gab's das, glaube ich, nicht. Fate of Atlantis Wäre auch so ein Spiel, wenn ich da mal günstig über eine Box stolpern würde, würde ich mir auch ins Regal stellen. Aber das ist alles so, ja, sich ins Herz gebrannte Spiele aus der Jugend.
Gibt es denn, wenn du Herzensspiele sehen würdest, gibt es denn irgendwas, ich sag mal, aus den letzten 5 Jahren, wo du sagen würdest, das ist jetzt ein Spiel, was mir besonders am Herzen liegt?
Aus den letzten 5 Jahren. Würde mir wahrscheinlich spontan nichts einfallen, nee. Also generell so aus der letzten Zeit. Das sind so Spiele, so die spielst du und entweder spielt man sie selten wie ich durch oder irgendwann kommt der nächste Reiz um die Ecke gewunken. Das könnte ich jetzt spontan nicht beantworten. Ich weiß, dass ich im Gegensatz zu vielen anderen, na, Quantic Dream, wie heißt das? Mijoli, Beyond Two Souls sehr gemocht habe, auch mit zum Ende hin, was viele finden das ja nicht. Viele mochten das nicht so sehr. Ich mochte das Abgedrehte, aber dass so welche aus der letzten Zeit so richtig ins Herz gewachsen sind, könnte ich jetzt spontan nicht behaupten. Und dann, wenn einem das nicht spontan einfällt, dann kann es ja auch so tief nicht sitzen, würde ich behaupten.
Also für mich ist immer so, ich grenze das immer ab. Jetzt Spiele, natürlich gibt es viele Spiele, die ich richtig gut fand, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Ghost of Tsushima jetzt meinetwegen, wenn ich es durchgespielt habe, das wird mir immer in Erinnerung bleiben als richtig gutes Spiel. Ob es ein Herzensspiel irgendwann wird, weiß ich nicht. Aber zum Beispiel ein Spiel, was ich als Herzensspiel heutzutage betiteln würde, wäre bei mir What Remains of Edith Finch. Das ist mir eben halt so wichtig, dass ich unbedingt mir noch die physische Version irgendwie zulegen will. Die ist relativ teuer leider, weil das auch vom limitierten Hersteller war. Ich weiß leider im Moment gerade nicht von wem. Und das ist einfach so ein Spiel. Das hat so alles in sich vereint, wo ich der Meinung war, dass das zeichnet ein gutes emotionales Videospiel aus. Und obwohl es eigentlich nur so ein kleiner, in Anführungsstrichen, Walking Simulator ist, hat das so viel Abwechslung und da steckt so viel Herzblut in diesem kleinen Spiel drin. Das ist einfach unfassbar. Also wenn ich mal ein Top-Video mache für meine liebsten PS4-Spiele, dann ist es keine Verwunderung, wenn das sehr weit vorne landen wird. Na?
Da gibt es übrigens jetzt auch schon einen schöneren Begriff für.
Na?
Nicht mehr Walking Simulator, sondern Narrative Games, also quasi Erzählspiele.
Ja.
Weil ich finde, das wird vielen Spielen eher gerecht als dieses Walking, weil es ist ja kein Walking Simulator.
Ah, du.
Ich weiß, das wurde in der Anfangszeit so zu, wie heißt das hier? Das war so eins, dieses erste, war auch irgendwas mit von der Insel durch die Gegend wandern. Da haben das die Leute, die das nicht mochten, quasi unfreiwillig einen Begriff geprägt, den man, finde ich, nicht mehr nutzen dürfte heute für viele davon.
Ja,
Weil die
du
einfach.
hattest ja so Spiele wie na, Everybody's Gone to the Rapture, die relativ schnell bekannt waren und wie heißt denn das andere, was auch noch? Boah, das habe ich doch letztens sogar gespielt, nachgeholt endlich mal. Wie hieß es nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch egal, jedenfalls.
Dear Esther war übrigens das, was ich gesucht habe. So, glaube ich, eins der ersten Bekannten, das.
Oh, das
Sie
habe ich
einfach
als
ein.
Limited Run. Das war eines meiner ersten Limited Run-Spiele, die ich bis heute noch nie gespielt habe. Tja. Ich habe, oh, da fällt mir noch ein, auch, ja, aktuell kann man auch nicht so sagen, aber trotzdem auf aktueller Konsole erhältlich. Dust, An Elysian Tale, ein Metroidvania. Da habe ich mir extra, weil ich es verpasst habe, die Limited Run-Version für die Switch nochmal besorgt, für einen extrem teuren Preis, weil dieses Spiel. Es ist einfach unfassbar gut. Ich liebe das echt sehr gerne. Das ist etwas, wo ich Schiss habe, dass irgendwann ein zweiter Teil kommt, weil ich einfach Angst habe, dass es meiner Erwartung überhaupt nicht gerecht werden könnte. Weil dieses Spiel, das ist von vorne bis hinten einfach vom Stil, Gameplay, von der Welt, von Erzählstruktur, vom Soundtrack, alles einfach so rund, das Ding. Ich liebe das einfach von ganzem Herzen und das würde ich tatsächlich auch als modernes Herzensspiel wählen. Ich habe aber tatsächlich ein Spiel, was unter diesen ganzen Spielen, die ich sehr schön finde und die mir sehr gut im Herzen geblieben sind, was aus der Masse so ein bisschen herausragt und das ist ein Point-and-Click-Adventure, was ich hier physisch dreimal in meiner Sammlung habe. Einmal für PC, einmal für PS4 und einmal für die Switch. Zweimal davon in der Limited Edition. Ich ärgere mich bis heute, dass ich die Switch-Version, warum auch immer, habe ich mir da gedacht, ach, da brauchst du nicht nochmal eine Limited Edition, weil in den Limited Editions ist tatsächlich jedes Mal auch ein bisschen was anderes drin. Das ist so was ganz Interessantes an der Geschichte. Und ja, das die Rede ist von Thimbleweed Park tatsächlich. Hast du es mal gespielt?
Nein. Gut, dass du mich jetzt nicht würgen kannst.
Wie bitte?
Gut, dass du mich jetzt nicht würgen kannst. Ich glaube, du hast mir das damals sogar auf irgendeiner Plattform geschenkt.
Ach ja, stimmt, das habe ich
Digital.
schon wieder vergessen. Ja, auf meiner PC Limited Edition fand ich auch ganz cool. Da ist nämlich außen an der Hülle ein Sticker drauf, ohne dass man quasi die Folie abreißen muss und das Ganze öffnen muss, ist da ein GOG-Code, war das, glaube ich, mit bei. Das fand ich ganz schön. Und ich hatte es zu der Zeit, selbst wenn ich jetzt, wenn du es jetzt aufmachst, ich glaube, da ist das Spiel jetzt nicht nochmal extra drin, sondern das ist dieser Code. Ich hatte es zu der Zeit Day One auf Steam gekauft, deswegen hatte ich das auf dem PC sozusagen sowieso schon. Und ja, da gab es dann keinen Grund, warum ich es nicht verschenke, verkaufe, wie auch immer.
Bei mir
Heute ist ja.
gibt's
Ja.
übrigens, ja, bei mir gibt's ein Teil eines Spiels, nenne ich das jetzt mal, um nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, der mir am Herzen liegt, wo ich gerne noch mal irgendwann die Collector's Box von hätte. Die kriegst du aber, wenn du die digitalen Inhalte haben möchtest, auch nicht mehr unter dreistelligen Beiträgen, denn es ist ja bekannt wahrscheinlich, dass ich so ein paar Stündchen in World of Warcraft habe. Um meine Hochzeit und mein Herz hängt komplett an Wrath of the Lich King. Und zu der Zeit habe ich halt noch keine Collector's Editions gekauft. Und das ärgert mich. Weil die hätte ich gerne. Ich habe da ja sogar das Buch zugelesen, wo ich immer, genauso wie ich damals bei Rage das Buch gelesen habe, wo ich schon auch mal an einigen Stellen in Videos erzählt habe, wenn ich hätte dann auch noch, wenn es Bücher gab und die gut waren und ich dazu gelesen habe, das vertieft irgendwie die Verbindung auch noch zu dem Spiel, finde ich. Wenn das Buch auch noch was taugt, wobei ich sowas nicht beurteilen kann, entweder gefällt es mir oder auch nicht. Aber Rage mochte ich wesentlich mehr als andere Menschen und das Buch war auch cool. Und Wrath of the Lich King fand ich sowieso den Arthas, auch den Weg, wie er zu dem geworden ist, was er ist, cool. Das war das Addon, in dem ich richtig drin steckte, wo, ja, weiß nicht, die Hochzeit und aus meiner Sicht immer noch das beste Addon.
Hast du denn andere Limited Editions davon oder Collector's Editions?
Danach, ich habe Cataclysm, ich habe Pandaria, ich habe drei oder vier. Ich habe jetzt auch noch, also WoW ist irgendwie auch so ein Herzensspiel. Ich meine, ich bezahle seit Ewigkeiten das Abo nur, um alle 3 Monate mal für 2 Stunden reinzugucken. Ich habe mir auch diese 15 Jahre, war das 15 Jahre? Ich glaube 15 Jahre Blizzard-Dings da oder WoW gekauft mit Ragnaros. Wo quasi nur irgendwie Spielzeit drin war, ich weiß nicht, auch doch ein Artbook und die Figur halt von dem ersten, ob es der erste, ich weiß gar nicht, ob es der erste ist, aber von einem Raid-Boss aus Classic, bin ich sogar der Meinung. Den habe ich nie zu den Zeiten gesehen natürlich, weil ich erst angefangen habe zum Ende des ersten Addons. Dementsprechend habe ich den Ragnaros nie live auf der gleichen Stufe erlebt. Aber ich habe gedacht, das ist ja eigentlich im Prinzip auch. Ja, so ein Spiel, dem ich wahrscheinlich nie ganz den Rücken kehre.
Und vom neuen Add-on hast du dir da auch schon was zugelegt?
Nee, da habe ich tatsächlich noch gar nichts, weil ich im Alten noch nicht die Maximalstufe erreicht hatte und die jetzt wieder alles umgekrempelt haben. Jetzt ist man plötzlich nur noch 45 oder so oder 55. Ich glaube, das höchste Level ist jetzt plötzlich wieder 60 und die stricken dauernd immer alles um. Das ist dann so Sachen, wo man so ein bisschen, wenn man das schon über Jahre mitmacht, ein bisschen, finde ich, gewöhnungsbedürftig ist. Und ich habt auch immer noch so diese Hemmung, deswegen vielleicht auch gekauft, dass wenn ich denn sage, so, ich setze mich da jetzt hin und spiele, dann möchte ich eigentlich meinen Krieger spielen. Mein Krieger habe ich aber eigentlich immer Zeit seines Lebens mit meiner Freundin zusammen hochgelevelt. Und dann kriege ich immer böse Blicke, wenn ich den alleine spiele, wo ich sage, aber ja, aber du spielst ja nicht. Und dadurch hängt das dann immer alles so ein bisschen.
Okay. Ja, aber ist dann ja tatsächlich auch ein Herzensspiel, was man dazu nehmen sollte. Ne?
Ja. Also das hat, ich weiß nicht, man konnte sich das ja anzeigen lassen, schon lange her, dass ich habe anzeigen lassen, aber das ist wie gesagt vierstelliger Spielstundenbetrag, hätte ich beinahe gesagt.
Ich hatte ja anfangs gesagt, das ist ja so, man kann da tatsächlich ja ewig, ewig drüber philosophieren. Wir haben noch den Punkt, den ich quasi als erstes für uns mit aufgeschrieben habe, noch gar nicht so richtig geklärt. Kann man aber natürlich mit der Frage leicht beantworten. Kevin, warum spielst du eigentlich Videospiele? Kannst du das für dich eigentlich so greifen?
Ich finde das, du kommst mit, kann man leicht beantworten.
Also ich kann es für mich leicht beantworten, deswegen.
Ich kann das gar nicht so leicht beantworten, insbesondere weil ich jetzt so eine Phase hinter mir habe, wo ich sehr wenig gespielt habe, wo ich mich nicht so durch Müdigkeit und Co. nicht richtig aufraffen konnte. Also zum einen ist es simpel, ist es ein Hobby, ist es ein Zeitvertreib. Also entweder spiele ich oder ich gucke irgendwas oder ich mache Musik. So, das ist erstmal so die simpelste Antwort. Und die tiefergreifende ist so, die ich gut festmachen kann an Spider-Man, weil es gibt ja inzwischen auch schon Filme davon. Ich erlebe quasi einen Film, den es so als Film halt nicht gibt. Also eine Geschichte, die es im Film nicht gibt, wo ich aber selbst noch mit, die ich selbst mit vorantreibe.
Okay.
So. Ich erlebe eine Geschichte, an der ich selber dran teilhabe und dabei muss ich noch nicht mal. Ist es mir noch nicht mehr so unheimlich wichtig, wie es bei manchen Menschen ist, dass ich die, das geht, kann ja auch nicht jedes Spiel, aber dass ich die Geschichte mit beeinflusse, sondern, also ich beeinflusse sie nicht insofern, meistens bei den Spielen, die ich spiele, dass sie sich verändert durch meine Entscheidung. Das gibt es ja nicht so häufig. Aber, ja, ich spiele einen Film quasi. Man mag ja sehr gerne Filme auch und da habe ich mehr für mein Geld auf längere Zeit und, erlebe eine Geschichte und die kann halt von bis gehen. Mit Tränchen, mit lustig, mit Actionbombast, den vielleicht teilweise Filme so auch gar nicht hinkriegen, wie es ein Spiel hinkriegt. Und man kann halt, insbesondere so im Winter zum Beispiel, wenn hier draußen Schnee liegt und kann ich mich entweder schwarz ärgern oder ich packe Far Cry raus und kann dann auf einer Südseeinsel rumlaufen. Kann auch, ja, abschalten. Ist mir scheißegal, was draußen ist. Ich bin jetzt in Azeroth, ich bin jetzt in Tamriel, ich bin jetzt in sonst wo. New York, komme ich sonst nie hin. Das wäre so meine komplizierte Antwort.
Ja, es ist ein bisschen vielschichtiger als bei mir. Da bin ich ein bisschen tatsächlich einfacher gestrickt. Bei mir sind das so. Ich würde sagen, zwei Komponenten, aber eigentlich ist es im Prinzip nur eine, warum ich Videospiele spiele. Früher war es natürlich, das hat sich auch sehr verändert, ne? Das muss man dazu auch sagen. Es war früher ein anderer Antriebsgrund als heute. Früher war es einfach cool und jeder hat gespielt und dann gab es einfach, war eine coole Abwechslung, um als draußen rumzuhängen oder so, ne? Also da Kindheit und Jugend und so weiter mit LAN-Partys und Co., das lasse ich mal alles weg. Und beschränke mich auf die heutige Sicht, damit es auch nicht dann zu lange dauert mit meiner Antwort. Bei mir ist das tatsächlich mittlerweile so, das ist so ein psychischer Ausgleich, den ich zum Alltag brauche. Also das ist eigentlich auch dann sehr, sehr schnell auch die Erklärung, warum ich keine Multiplayer-Spiele spiele oder sehr, sehr wenige bis keine. Ne? Also zumindest nicht auf der Konsole. Weil es einfach so ist, der Alltag nimmt einen sehr, sehr viel mit und beansprucht einen sehr, sehr viel. Und dann ist es halt immer wieder sehr, sehr schön, dann einfach sich fallen lassen zu können und in eine andere Welt abtauchen zu können. Also im Prinzip so wie bei dir eben halt auch, dass man sagt, okay, jetzt kann ich das machen, jetzt gehe ich auf eine Insel und so weiter und so fort. Das ist halt auch so mein Antriebsgrund. Ich merke das halt auch, umso älter ich werde, immer mehr, wie wichtig das auch ist, ne? Es ist mir nicht so krass wichtig, dass ich jetzt sagen würde, ich habe da eine Sucht oder so. Es ist gar kein Problem, dass ich jetzt sagen würde, ich kann jetzt 3 Wochen ohne Zocken aushalten. Ne? Ist ja für mich kein Problem. So, wenn wir in Urlaub fahren oder so, stört mich das auch nicht. Oder wenn ich was anderes zu tun habe, was mich in Anspruch nimmt. Das war ja vorletztes Jahr so. Da habe ich ja 2019 habe ich ja relativ wenig verhältnismäßig gezockt, weil ich einfach auch sehr viel anderen Kram zu tun hatte und eher weniger Zeit zum Zocken hatte als zum Beispiel 2020, was ja sehr eskaliert ist. Und ja, aber das drückt es auch so aus. Ne? 2020 war bisher arbeitstechnisch und ja, auch privat, im Privatleben her das anstrengendste Jahr meines Lebens. Und dementsprechend habe ich da auch viel Flucht quasi draus gesucht und sehr viel, ja, auch Zuflucht in anderen Welten sozusagen gesucht. Und deswegen war das einfach so für mich sehr, sehr wichtig, dann da auch abtauchen zu können. Ich kann das bei Filmen, kann ich mich auch so ein bisschen fallen lassen, aber das, wie du schon sagst, ne, ist eine ganz andere Nummer nochmal. Und keine Ahnung, vielleicht liegt es auch tatsächlich daran, dass man selber irgendwie den Charakter bewegen kann oder ähnliches. Ne? Also damit fängst du ja schon an. Du kannst ja beim Filmen jetzt nicht sagen, ich gehe mal nach links oder so. Ja, das ist tatsächlich so mein Antrieb. Es ist tatsächlich mehr so eine psychische Geschichte als oder eine Wohlfühlgeschichte, um es mal nicht so medizinisch auszudrücken, als alles andere. Ne?
Ich habe das zum Beispiel jetzt gerade in letzter Zeit gehabt, dass ich entweder habe ich halt dieses, ne, ich will das besagte Handyspiel. Da ist es so ein bisschen die Menschen, das lässt jetzt aber auch noch so. Jetzt hat man die ein halbes Jahr täglich gehört und man wächst auch nicht mehr so schnell, ist nicht so spannend. Aber ich habe es eine Zeit lang gehabt, wenn es die richtigen Filme wären, kann ich damit fast noch, also an manchen Tagen noch besser entspannen, weil da kann ich mich einfach hinsetzen und das nicht berieseln. Wobei meistens das, was ich so gucken würde, ist nicht so die, ist nicht Berieselung, weil ich bin ja eher so in Action und Comic und da geht ja immer irgendwas zu Bruch. Und gibt's halt solche und solche Tage. Und wenn es, das bei Spielen ist aber wieder gut. Sag mal so, wenn ich, es gibt ja Tage, da möchte man, keine Ahnung, seine Kollegen, Mitmenschen, sonst wem irgendein Leid antun. Die freundlichste Art, das auszudrücken. Und dann kann man aber sagen, gut, dann gehe ich jetzt nach Hause und hau dem Ritter bei Dark Souls einen auf den Latz oder ich mähe alles, was mir wegkommt, bei Doom über den Haufen. Man hat bei Spielen auch so die Vielfalt, dass man sagen kann, welchen Gemütszustand habe ich, was passt dazu? Das finde ich und
Also ich finde es,
das.
Entschuldigung, dass ich unterbreche, ich muss mal
Alles
ganz
gut.
kurz dazwischengrätschen. Das ist ja immer so der Punkt, warum diese Killerspieldiskussionen aufkamen. Ne? Aber ich sehe das eigentlich so, das ist der ganz normale Verarbeitungstrieb, den man da hat. Ja? Andere gehen, um sich abzureagieren, zum Boxen oder so und ähnliches oder machen da Sport und so weiter. Und wir gehen halt eine Runde Doom zocken oder so, wenn wir einen scheiß Tag hatten. Also das finde ich komplett legitim. Witzigerweise hat mein Onkel schon in den 90ern immer genau das gemacht mit Doom 1 und 2, mit seiner damaligen Frau, dass die immer, wenn sie einen schlechten Tag haben, die haben in derselben Firma gearbeitet, haben die sich dann abwechselnd hingesetzt und Doom gespielt.
Ja, das ist halt bei den überwiegenden Menschen genau das Gegenteil von dem, was behauptet wird. Es ploppen manche, man muss ja sagen, relativ selten zum Glück die Fälle auf, wo das dann heißt, die sind aufgrund des Spiels, was auch immer oft fragwürdig ist. Oft heißt, ist es ja eigentlich nur so, so wie es heute heißt, geht über die Straße, wird überfahren, hatte Corona, ist an Corona gestorben. Nein, er ist am Auto gestorben. Blödes Beispiel. Aber so gibt es das ja auch so, dass es das heißt so, ist Amok gelaufen, oh, hatte Counter-Strike drauf, liegt an Counter-Strike. Ich meine, da sind wir jetzt zum Glück auch weiter. Also wir, die Medien, die Altbackenen. Aber es ist halt, bei mir wäre das genau andersrum. Es ist ja nicht so, ich spiele Videospiele und deswegen töte ich, sondern damit ich es nicht tue, spiele ich Videospiele. Also nicht, dass ich jemals glaube, die Ambition zu haben, dass ich sonst mich nicht im Griff hätte im echten Leben, aber es hilft halt. Und man muss niemanden anschreien. Ich hatte auch schon Phasen gehabt vor Jahren, da hätte ich lieber einen Boxsack zu Hause gehabt. Es hilft mit Sicherheit, aber wie gesagt, man kann aber ja auch halt letztes Jahr zum Beispiel meistverkauftes Spiel Harvest, nee, nicht Harvest Moon, wie heißt es?
Animal Crossing.
Animal Crossing, weil sich die Menschen ihre Idylle aufbauen konnten und ihre Stadt hatten, ihr Höfchen. Also wie gesagt, das ist das, wo ich vorhin sagte, man kann sich das aussuchen. Es gibt auch so viele emotionale Spiele und man kann Dinge erleben, die wirst du im Leben nicht erleben. Weil ich sag mal so ganz übertrieben, los, irgendwie käme ich eine Waffe und könnte einen echt Menschen erschießen, das beweisen ja leider manche. Aber ich sag mal so, dass ich plötzlich mein verstorbener Bruder in mir wohnt und ich dadurch Dinge bewegen kann, ohne meine Hände zu benutzen, das wird mir wohl so schnell in meinem Leben nicht passieren. Ist übrigens eine Anspielung an, nee, ich sag nicht Anspielung an was, sondern das ist ein Spoiler.
Okay. Ja, gut, mein Lieber. Es ist nach wie vor ein bisschen schade, dass Olli heute nicht dabei ist. Ich hoffe, dass er dann vielleicht beim nächsten Mal noch mal ein bisschen was dazu sagen kann. Heute ist ja so bei mir, ich merke das hier immer mehr, der Tag, an dem die technischen Mängel überhand nehmen. Ich schicke dir gleich mal ein Bild. Ich habe nämlich seit ungefähr 20 Minuten nur noch einen rosanen Bildschirm und sehe Streifen.
Oh,
Ich gla
das ist
ich
schlecht.
glaube, mein Laptop macht sich tatsächlich jetzt in den wohlverdienten Ruhestand. Ich bin mal gespannt. Oh, ich hoffe, dass wir die Tonspur speichern können. Ich wollte gerade sagen, drück uns da draußen die Daumen, aber wenn sie es hören, dann hat es ja geklappt. Ich werde gleich mal ein HDMI-Kabel quasi an die Grafikkarte hier anschließen, ob ich den da so austricksen kann, damit ich speichern kann. Ja, hast du noch was, was wir hinzufügen könnten?
Spontan nicht. Lasst euch da draußen nichts erzählen. Wenn ihr spielen wollt, dann tut das. Ich hoffe, ihr habt da draußen auch Glück und geduldige Partner, wenn ihr welche habt, die das mitspielen, die da mitspielen. Also mitspielen nicht mal im wortwörtlichen Sinne, sondern die es hinnehmen, wenn ihr spielt. So wie bei mir, bei Florian, bei Olli. Ja. Und gerne, also wie gesagt, die Möglichkeit habt ihr ja nur bei YouTube. Haut uns gerne mal eure allerliebsten Spiele in die Kommentare, zu welchem Spiel habt ihr mehr als eine Version im Regal, weil euch das so sehr am Herzen liegt wie Florian oder so. Wo wollt ihr das noch unbedingt? Und was auch immer hierzu passt.
Ja, ach, ich hab's ja vorweg gesagt, es ist ein Thema, das hätte ich hätte noch so viele Beispiele nennen können mit Geschichten und so weiter. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine Fortsetzung, dann aber zu dritt. Das wäre dann vielleicht auch nochmal was, wo man auf so eine Art Videospielgeschichten, Anekdoten-Podcast, das wäre, glaube ich, auch mal eine geile Idee.
Ja, das. Ich habe auch noch eine andere Idee, die wollte ich jetzt eigentlich erstmal eigentlich unter der Hand, aber jetzt frage ich mal dich einfach schon mal. Das gibt es ja bei anderen Podcasts. Wir drei zusammen suchen uns ein Spiel. Jetzt nicht unbedingt 95 Stunden Open World JRPG, dass wir alle drei spielen und einfach tatsächlich mal irgendwann mal ein Spiel besprechen. Und da ist das Alter egal.
Also was bei anderen Podcasts Standard ist, ist dann
Genau, machen wir als Sonderfolge.
okay, ein Special Event, ey.
Nein, so irgendwann zwischendurch mal einbringen. Also ich denke mal, da hat wahrscheinlich keiner so richtig was gegen. Spannend wird dann, ne, wie gerade bei uns dreien ist ja oft so, da müsste man sich mal ein ausgefallenes Spiel, wo nicht gleich, nicht eins, wo Olli schon Feuer und Flamme ist und das deswegen vorsteht oder ich oder du, sondern so, vielleicht hat keiner auf dem Zettel. Gucken wir mal rein. Aber das habt ihr jetzt da draußen einfach mal live meinen Gedankengang mitgehört, den ich eigentlich sonst per WhatsApp vortragen würde als Idee an die anderen beiden.
Gut, damit steigt der Druck aber auch automatisch, das weißt du, dass wir das jetzt auch umsetzen müssen, ne?
Ja, wir nehmen, warte mal, welches Spiel dauert denn 2 Stunden?
Resident Evil 3, kannst du in 2 Stunden schaffen.
du, ich dich.
Was ist denn, warte mal, ey, das müssen wir jetzt nochmal eben schnell mit einbauen hier. Resident Evil 3 Speedrun. So, also vom 9. Weltrekord 47 Minuten, alles klar.
ja.
Es ist wirklich ein sehr, sehr kurzes Spiel. Also siehst ja, ich habe beim ersten Mal 7 Stunden gebraucht, beim zweiten Mal waren es dann nur noch 3 Stunden oder 3,5 oder was es war. Also schon deutlich weniger. Und da, selbst da hatte ich noch getrödelt, weil ich ein bisschen was geguckt habe und so weiter. Also ich denke mal, auf 2,5 Stunden könnte ich auch locker kommen.
Ja, aber das fällt schon unter die Kategorie, liegt dir sehr am Herzen und da wissen wir schon, was du erzählst. Das ist ja. Wir sprechen dann nochmal so. Wir schreiben dann nochmal zu, ob wir das, was auch was Olli davon hält, ob wir überhaupt eines finden, wo wir alle, wenn man so sagt, von wegen hier, Indie-Game XY, das haben die da draußen alle schon gespielt, aber nur wir Dödel kennen das nicht oder so.
Donald Ducks Playground.
Genau, durchspielen. Es gibt leider die nächsten 10 Jahre keinen Podcast mehr.
Weiß ich nicht, wir forschen mal nach, ob es tatsächlich vielleicht doch ein Ende gibt.
Ja, und dann 10-minütige Folge, um drüber zu sprechen. Ja, also ich habe angefangen mit Obstfangen. Na, ich habe angefangen mit der Eisenbahn.
Tja, gut. Was soll ich sagen? Bevor hier mein Computer Selbstzerstörung macht, würde ich sagen, finden
Ja.
wir ein Ende und hoffen, dass
Genau.
alles abspeicherbar ist. Es sieht einfach nur noch grottig aus hier. Ich weiß auch nicht.
Wir und ihr drückt jetzt dem Florian die Daumen, dass er das noch die Datei gerettet hat. Wenn ihr das jetzt hört, dann hat er das ja. Ansonsten bleibt an dieser Stelle ja meistens vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zuhören. Normalerweise sage ich ja immer noch zugucken oder zuhören. Ja, vielen Dank, dass ihr immer noch dabei seid. Ich habe letztens gesehen, der erste Podcast kam, glaube ich, inzwischen vor 2 Jahren oder so.
Ja, die Zeit rennt,
Also,
ne?
es läuft. Ja. Und wir rennen jetzt auch, würde ich sagen. Auf und davon.
Du musst jetzt erstmal reinziehen in der WhatsApp-Gruppe. Unfassbar, öffne das mal jetzt live, ey. Wie das aussieht hier. Beziehungsweise es hat sich schon wieder verändert. Es ist nicht mehr so pink, jetzt ist es mehr so.
Oh, du siehst ja gar
Ich
nichts.
sehe gar nichts. Also jetzt sieht es mittlerweile so
Hoppala.
aus, gerade. Ich weiß nicht, was da los ist. Ja, wie gesagt, wenn
Ups,
es hier
ja.
gleich anfängt zu rauchen und ein Countdown sich runterzählt, dann weiß ich Bescheid.
Okay, wir schauen mal.
Gut, alles klar.
Tschüss,
Ich
ihr da draußen.
bedanke mich auch mit fürs Zuhören und ja, nächstes Mal dann wieder in voller Besetzung mit dem guten Oliver und
Genau.
dem Kevin. Ne? Bis zum nächsten Mal.
Und tschüss.